Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Uwe Christian Arnold. Herr Arnold, ich grüße Sie.
Guten Abend.
Herr Arnold, wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, das in Deutschland zu den Tabuthemen überhaupt gehört. Es geht um den Tod. Sie haben ein Buch geschrieben, Letzte Hilfe, ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben. Und da ahnt man es vielleicht schon, Sie sind jemand, der Sterbehilfe leistet. Sie sind der bekannteste Sterbehelfer in Deutschland. Ich glaube, 250 Menschen haben Sie, ja, Sie haben Ihnen dabei geholfen, auf die andere Seite zu kommen, um es mal höflich zu formulieren. Es gibt Menschen, die Sie gar nicht leiden können, aus verschiedenen Motiven. Also ob es die Ärztekammer ist, die Sie für einen Scharlatan hält und Sie als vagabundierenden Menschen bezeichnet, oder auch die Religionsvertreter, die sagen, Sie greifen in Gottes Handwerk ein. Manche nennen Sie auch Dr. Tod. Aber wir wollen mit Ihnen heute darüber sprechen, warum der Tod an sich überhaupt ein Tabuthema ist, was Sterbehilfe überhaupt ist. Ist das legal? Was tun Sie? Warum tun Sie das? Wie sind Sie dazu gekommen? Und ich gehe davon aus, dass dieses Interview hohe Wellen schlagen wird. Aber das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass man sich damit beschäftigt, denn in Deutschland wird gestorben. 850.000 Menschen sterben jedes Jahr in Deutschland und 200.000 versuchen, sich umzubringen. Bei knapp 33.000 klappt das. Sind also deutlich mehr als Verkehrstote.
Also 800.000 Menschen sterben im Jahr in Deutschland und 1.000 schaffen es durch Suizid etwa.
Mhm. Bevor wir auf den Beruf kommen, ich darf Sie als Sterbehelfer bezeichnen.
Mhm.
Ja. Was war die erste Begegnung für Sie mit dem Tod?
Das war eigentlich, als ich noch ein kleiner Junge war, 12 Jahre alt, als meine Mutter starb. Die hat sie nämlich umgebracht. Aus psychischen Gründen, wie das so damals war nach dem Krieg. Und das war meine erste Begegnung. Aber es war eine Begegnung, die viele Jahre gar nicht irgendwie mich belastet hat, weil ich das als kleiner Junge, ich war 12 Jahre alt, das verarbeitet man viel einfacher als Erwachsener, mhm, weil man noch nicht darüber nachdenken kann. Man hat den Verlust der Mutter, aber sonst hat man sich nicht viel Gedanken gemacht.
Wie hat sich denn Ihre Mutter getötet?
Sie hat Tabletten eingenommen.
Das heißt, Sie haben sie gefunden?
Ich habe sie gefunden, sie schlief. Und dann habe ich gesagt, na, Mama schläft, und bin in die Schule gegangen. Und als ich also nach Hause kam, schlief es immer noch. Und dann habe ich dann erst meine Großmutter angerufen und gesagt, du, hier stimmt was nicht. Und dann ist ins Krankenhaus gekommen und da ist sie dann aber auch gestorben.
Mhm. Wann war das?
Ungefähr 1956.
Mhm. Da waren ja sehr viele Menschen noch auch im Straßenbild zu sehen, die vom Krieg gezeichnet waren.
Ja, ja.
Der Tod war ja da eher zu sehen auch.
Eher zu sehen.
Warum haben Sie das verdrängt oder nicht bemerkt? Na, sie ist tot.
Ja, ich muss es ja verdrängt haben. Das hat mich erst später beschäftigt, wieder als ich Arzt war oder beziehungsweise studiert habe. Und da kam es wieder hoch. Und da habe ich mich dann mit Fachkollegen da unterhalten und habe darüber gesprochen und habe die wirklich ziemlich alberne Frage gestellt, ist so etwas, ist Geisteskrankheit vererbbar? Und da hat sich einer die Mühe gemacht, sich mit mir unterhalten, wie kommen Sie denn auf diese Frage? Und dann habe ich erzählt von meiner Mutter. Und da hat er gesagt, nee, das ist nicht vererbbar. Es gibt Geisteskrankheiten, die sind vererbbar, aber das war hier keine. Das war sicherlich eine Beziehungskrise zwischen deinen Eltern, wie das früher sehr häufig war. Denn man sah nicht nur die verstümmelten Menschen, das waren auch seelisch viel verstümmelte Menschen.
Ja, klar, mit dem Krieg in den Knochen.
Durch den Krieg.
Ja, es wurde ja auch nicht drüber gesprochen. Ne? Man hat sich nicht einfach auf die Couch gelegt. Der Tod Ihrer Mutter, glauben Sie, dass das mit dazu beigetragen hat, dass Sie sich für den Beruf des Arztes entschieden haben?
Ja, denke ich schon, ja. Mhm.
Welche Fachrichtung haben Sie dann eingeschlagen?
Später bin ich Urologe geworden, also das ist auch zufällig, eigentlich wollte ich Kinderarzt werden, aber ja, hat schon eine Rolle gespielt.
Mhm. Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie, um Ihr Studium zu finanzieren, auch als Taxifahrer gearbeitet haben,
ja,
was sowas Ähnliches ist wie Arzt, wenn es darum geht, wie viele Menschen man trifft und die Menschen einschätzt.
Hat mir sehr geholfen.
Was ist das, wo gibt es Synergieeffekte zwischen Taxifahrer und Arzt?
Ja, man spricht mit Mitfahrern, man spricht einfach mit. Manche wollen sprechen, viele wollen im Taxi sich unterhalten.
Mhm.
Der Taxifahrer ist sowas wie der Fahrer. Die Leute wollen sich mit dem unterhalten, aber auch mit dem Arzt. Und Ärzte haben eigentlich keine Zeit, sich zu unterhalten. Mhm. Heutzutage wird ja immer wieder beklagt.
Mhm.
Also hier hat man die ganze Fahrt über Zeit, sich mit dem Gast zu unterhalten. Und ja, manche schütten da ihr Leben aus.
Mhm.
Nur ganze Drama, also hört man ganze furchtbare Geschichten zum Teil.
Aber das Verhältnis von einem Gast, der zu einem Taxifahrer spricht und dem zu einem Arzt spricht, ist schon ein anderes, weil er will nicht so viel Respekt.
Der Taxifahrer wird als alter Kumpel betrachtet. Ganz merkwürdig.
Mhm. Wenn man, der Arzt wird als Halbgott in Weiß betrachtet. Würden Sie es auch heute noch so sagen?
Das ist so, ja, aber für mich habe ich das nie so empfunden.
Mhm. Was macht es mit einem Menschen, der in einem Beruf arbeitet, wo man immer von ihm diese göttliche Gabe oder dieses, ein Arzt, Halbgott in Weiß, erwartet? Was, hat das einen Einfluss auf das Selbstverständnis des Arztes?
Ja, unbedingt. Leider gibt es in der Ausbildung wenig Hilfe, das zu verarbeiten. Aber es gibt ja Kollegen, Vorgesetzte, Chefärzte, mit denen man, wenn man Probleme hat, sprechen kann. Ich hatte diese glückliche Gabe, bei zwei Ärzten zu arbeiten, die wirklich gute Menschen waren, gute Chefärzte, gute Vorbilder waren. Ich glaube, weiß nicht, ob das heute noch so ist. Diese alten Vorbilder gibt es nicht mehr so. Die Professoren sind heute weit abgehobener, als es früher der Fall war. Und man erlebt Sachen, die kann man nicht verarbeiten. Da muss man, ob es der erste Todesfall ist oder eben dramatisch schreiende, leidende Patienten, da muss man sehen, dass man das muss man ja irgendwie verarbeiten.
Ja,
und da findet man aber damals unter den Krankenschwestern, da gab es noch viele Krankenschwestern, gute Krankenschwestern und eben auch gute Ärzte, mit denen kann man sprechen. Es ist also eine Learning by Doing, aber es sollte nicht Learning by Doing sein, sondern es sollte richtig gelernt werden als Unterrichtsfach, was es heute langsam tut. Mhm. Heute gibt es Ethikunterricht zum Beispiel, das ist sicherlich eine große Hilfe.
Mhm. Welche Rolle spielt während der Ausbildung zum Mediziner denn überhaupt der Tod? Der gehört ja dazu.
Ja, man kommt ins Krankenhaus rein, hat keine Ahnung und dann hat man gleich am ersten Tag einen Toten. Das ist erstmal der erste Schlag, dass im Krankenhaus viel gestorben war. Das war eine innere Abteilung, wo ich arbeitete und da wird dauernd gestorben. Und das muss man sich, da muss man erstmal sich dran gewöhnen.
Mhm. Ja, kann man das?
Ja, das wird dann Routine. Man muss es ja machen, sonst geht man ja daran kaputt.
Mhm. Sie haben kein Problem mit dem Tod, aber Sie haben ein Problem, wie gestorben wird.
Richtig. Und das hat sich damals noch nicht so bei mir gezeigt, weil wir damals in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet hatte, eigentlich das, was heute Palliativmedizin genannt wird, hatten wir schon, das war längst da. Mhm. Es wurde noch nicht so genannt. Die Ärzte haben eben großzügig starke Medikamente, also hauptsächlich Morphine gegeben und dann konnten die Leute langsam hinüberdämmern.
Herr Dr. Arnold, ich muss hier zwei, drei Zwischenfragen stellen, weil wir uns natürlich schon unterhalten haben und uns auch eingearbeitet haben, also ich zumindest. Was ist denn Palliativmedizin?
Also die Palliativmedizin, die, so wie sie heute ist, es hat sich sehr isoliert. Dabei gehört sie absolut dazu, am Ende des Lebens, nicht nur am Ende des Lebens, sondern auch bei sehr starken Schmerzen. Man kann ja auch schwere Operationen haben, schwere Unfälle haben. Da braucht man alle Hilfen und hinterher ist man wieder gesund oder weitgehend gesund. Also es ist einfach eine intensive Schmerztherapie und eine intensive Therapie am Ende des Lebens, wenn dann wirklich die Finalphase erreicht ist. Das hatten wir aber früher, wie ich schon sagte, auch. Wir haben es noch nicht so genannt, dass man die Leute abdeckt. Mantel, der Pallium ist der Mantel, also dass man die Leute, wenn man so will, besser betreut.
Mhm. Also der Volksmund sagt, ich kenne es auch aus der eigenen Familie, ja, der Großvater ist jetzt wieder richtig eingestellt.
Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Und der Hausärzte, früher gab es noch mehr diese Hausärztetätigkeit, die Hausärzte wussten schon, was sie tun. Mhm. Und die gibt es auch heute noch, aber sie werden so ein bisschen als dumme Jungs dargestellt, was sie nicht sind. Selbstverständlich kann jeder Hausarzt, der heute noch tätig ist, seine Patienten top versorgen. Der braucht keine Palliativmedizin. Mhm. Das kann der auch, aber die streiten sich jetzt kräftig untereinander.
Mhm. Diese Medikamente, über die wir hier reden, das sind ja Medikamente, die doch auch unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Mhm. Damit haben wir ja ein Problem, weil sie dann auch wie Drogen benutzt werden können und so weiter. Wo ist denn das Problem überhaupt? Ich meine, wenn man operiert wurde oder wenn man Krebs im Endstadium hat, das ist extrem schmerzvoll. Was soll das? Fragt man sich auch. Ein Arzt soll ja helfen und nicht sagen, halt mal das Leiden aus. Warum wird da so ein Buhai drum gemacht? So als wenn das was ganz Besonderes wäre. Gibt dem Patienten einfach Schmerzmittel, damit er es bis zum Ende schafft?
Das war früher nicht so, die konnten damit gut umgehen, aber es geisterte immer durch die Gegend die drogenabhängigen Ärzte, die sich das selber gespritzt haben, das ist wirklich wahr. Auch diese Ärzte hatten ja die Kriegszeit erlebt, das waren ja mal teilweise Medizinstudenten, die da an der russischen Front da amputiert haben und furchtbare Sachen gesehen haben. Und es gab tatsächlich viele drogenabhängige Ärzte, das muss man sagen. Mhm. Aber das war dieser berühmte Missbrauch, aber da können sie nichts gegen machen. Gegen den Missbrauch können sie heute noch nichts machen. Mhm. Und die Verordnungsweise von diesen Medikamenten war schwierig.
Diese Produkte, über die wir hier sprechen, machen die abhängig?
Die machen abhängig, aber erst bei falscher Dosierung. Mhm. Das war eben auch ein Fehlschluss, der immer durch die Köpfe geisterte, zum Teil bei den Ärzten, bei den Schwestern, aber vor allem in der Öffentlichkeit, dass eben Morphium abhängig macht. Das macht es nicht. Man muss es nur richtig dosieren. Und es macht dann abhängig, wenn man es lange nimmt. Mhm. Aber das soll ja genommen werden, wenn die Leute sowieso nicht mehr viel Lebenserwartung haben. Oder sie kriegen es, wenn sie eben schwere Operationen haben. Dann wird es sowieso nach 2-3 Wochen abgesetzt. Bis dahin ist niemand abhängig. Mhm. Das ist einfach eine Fehlinformation und ein Trugschluss. Es macht dich abhängig, wenn es richtig dosiert ist. Wenn ich Ihnen das erklären soll, diese Medikamente erreichen ein Blutlevel, ein Blutspiegel. Und der fällt wieder ab. Das ist wie mit dem DAX sozusagen. Der geht mal hoch und mal geht mal runter. Hier ist es genauso, das geht runter. Wenn der Spiegel erreicht ist, dann sind die Schmerzen weitgehend weg oder zu ertragen. Und wenn man dann nichts nachschiebt, kein neues Medikament, keine neue Pille oder eine neue Spritze bekommt, dann fällt der Spiegel ab und die Schmerzen kommen wieder hoch. Und wenn man das gleichmäßig dosiert, dann kommt der Patient gar nicht in die Empfindung rein, dass der Schmerz wieder da ist und verlangt auch nicht nach mehr Medikamenten. Mhm. Und diese Kunst haben früher die Ärzte beherrscht, wo ging da zwischendurch ein bisschen verloren. Heute weiß man das wieder. Und die Palliativmediziner kennen sich exzellent aus mit diesen Dingen, aber auch andere Ärzte.
In der Medizin ist es so ähnlich wie im Sport. Es gibt immer mehr Spezialuntergruppen. Sie haben mir gesagt, dass der Ärzte früher, was die Allgemeinfähigkeiten anging, besser ausgebildet war. Heute haben wir sehr viele Spezialärzte. Das hat Vorteile, natürlich, klar, wenn man eben einen ganz spezifischen Fachbereich haben will. Es hat aber auch Nachteile. Können Sie das aufdröseln? Wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil?
Die Medizin war früher einfach anders. Die Medizin konnte früher nicht so wie heute Leben verlängern und konnte schwere Krankheiten behandeln. Die führten früher zum Tod. Ein Nierenversagen ist so eine sehr angenehme Art zu sterben. Das lässt man heute nicht mehr zu. Die Leute erleben dann ihre Krankheiten und brauchen einfach mehr Schmerzmittel. Und zwar lange, über Jahre und über Jahrzehnte. Und dieser Umgang mit den Schmerzmitteln ist nicht so einfach, weil da kommen tatsächlich Abhängigkeiten hoch. Die Leute gewöhnen sich, sind ja nicht nur die Schmerzmittel, sind ja auch die Psychopharmaka, an die man sich gewöhnt, die man dann auch noch nimmt, meistens, muss man die dazu nehmen. Und hier ist das Problem, dass Ärzte eben den Patienten nicht alles geben, was sie eigentlich brauchen, weil sie Angst haben, dass die abhängig werden. Das ist berechtigt, aber wenn man es gut tut, dann passiert das eben nicht. Und wenn man die richtigen Medikamente einsetzt, wenn man sich auskennt. Mhm. Und so wie sie heutzutage, sicherlich, ich als Urologe habe keine Ahnung, wie ich Patienten mit Psychopharmaka behandeln muss. Ich habe Ahnung, wie man sie mit Schmerzmitteln behandeln muss. Das ja, weil das bei mir tägliches Brot war. Aber es war in der Praxis auch nicht so oft. Es war viel weniger als in der Klinik. Und das sind so die Probleme bei den Ärzten. Und man kann das, dieses Wissen verlieren. 50% aller Ärzte haben gar keine Betäubungsmittel in Rezepte. Diese Spezialrezepte, die haben die gar nicht in der Praxis. Zum einen, weil sie ganz selten überhaupt nur brauchen würden. Zum anderen, weil sie Angst haben, damit umzugehen. Und die müssen extra verschlossen werden. Die müssen sie sorgfältig aufbewahren. Und die Ärzte kann man fordern, die auf und gucken nach, was hat er denn verordnet und hat er alles richtig gemacht. Davor haben Ärzte Angst. Und deshalb machen sie das nicht. Mhm. Es ist nicht so einfach, mit diesen speziellen Medikamenten zu arbeiten.
Es gibt eine Menge Leute in der Zunft, also Mediziner, die Ihnen vorwerfen, Sie würden gegen den Hippokratischen Eid verstoßen. Mhm. Ich habe ihn in diesem Buch auch gelesen. Er ist ja übersetzt ins Deutsche, weil er ist ja im Altgriechischen formuliert worden. Ist auch relativ lang und erstaunlich, was ich da dann auch drin gefunden habe. Können Sie erstmal sagen, von wann ist dieser Eid? Wer schwört auf den? Macht man das überhaupt noch? Und was beinhaltet er?
Ja, der Eid ist 2300 Jahre nach einem Arzt genannt worden, der sich, ja, der eine gewisse Bedeutung hatte bei den Medizinern. Aber damals war eine ganz andere Medizin, da untersuchte man Gallensäfte und Blutsäfte und Auswurf und all sowas.
Und Arzt und Chirurgie war auch noch getrennt?
Das war getrennt. Chirurgen galten nicht als Ärzte, die gehörten zu den Friseuren, zu den Barbieren und zu den Barbieren. Mhm. Und dann ging dieser Eid, lief bis zum Mitte des vorigen Jahrhunderts. Ich habe ihn nie geschworen. Berlin schwört man ihn nicht. In Bayern haben die den tatsächlich geschworen, man muss ihn kennen. Dieser Eid hat keine Aussagekraft, denn es gibt seit 1947 ungefähr gibt's das Genfer Gelöbnis.
Genfer Gelöbnis.
Das Genfer Gelöbnis. Das Genfer Gelöbnis ist das Einzige, auf das wir, sagen wir mal, schwören, wenn wir schwören. Ja. Das müssen wir kennen. Und da steht gar nichts drin über verbotene Sterbehilfe, gar nichts. Mhm. Denn da steht wir müssen zweimal geloben, dass wir uns um die Menschen kümmern, um das Wohl der Menschen kümmern. Und das ist ja auch eine wichtige Tätigkeit beim Arzt.
Aber lassen Sie auf diesen Hippokratischen Eid kommen. Was steht denn da drin, was man nicht tun darf, was Sie jetzt aber tun?
Naja, ich darf nicht Patienten Medikamente geben, die zum Tod führen.
Auch das nicht, wenn die Sie darum bitten?
Na, auch nicht, das steht da nicht drin, aber das darf ich nicht tun. Mhm. Nicht? Ich darf auch keinen Frauen Zäpfchen geben zum Abtreiben einer Frucht.
Steht da auch drin?
Steht da auch drin. Also etwas ganz Absurdes, dann werden die Gynäkologen heute alle Verbrecher. Mhm. Und deshalb ist dieser Eid völlig Schwachsinn.
Man muss ihn als historischen Text sehen.
Nur historisch, aus der Geschichte, wie er war, und absolut nicht zeitgemäß. Der war auch vor 200 Jahren nicht zeitgemäß.
Und in diesem Hippokratischen Eid, der relativ lange steht, eben auch drin, dass das Geld, was man verdient, dass man das an die männlichen Nachkommen desjenigen also beteiligen muss, der einen die Ausbildung verpasst hat. Und Frauen sollte man, also mit Frauen sollte man nicht zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Aber im Arztberuf nichts zu suchen.
Ist unglaublich. Ja, ja.
Aber diejenigen, die Ihnen jetzt vorwerfen, dass Sie diesen Eid brechen, weil Sie Menschen, die Sie darum bitten, beim Sterben begleiten und die entsprechenden Medikamente besorgen, die brechen diesen Eid doch dann eben auch, wenn Sie erstens Ihren Chef nicht an Ihren Finanzen beteiligen, mit Frauen zusammenarbeiten, Chirurgen zulassen und Frauen dabei helfen, wenn sie Kinder abtreiben. Das ist doch dann auch all das.
Alles. Es zeigt diese Absurdität dieses Eides, auf den sich immer alle wieder stützen, die höchsten Funktionäre. Wenn er sagt, sie verstoßen gegen das Genfer Gelübde, dann würde er ja die Wahrheit sagen. Aber der Hippokratische Eid geht nicht. Aber unsere höchsten Vertreter im ärztlichen Beruf zitieren ihn allemal bei öffentlichen Veranstaltungen und reden Unsinn.
Mhm. Hat natürlich auch damit zu tun, dass das Ganze in einer jüdisch-christlichen Kultur stattfindet. Und da ist der Tod ja etwas, was man, die letzte Hand, die hat Gott anzulegen. Gott hat einem das Leben geschenkt, das Leben ist heilig. Und da hat man sich nicht einzumischen. Das ist ja jetzt mal so zusammengefasst.
So ist es. Aber dann sind Ärzte, mischen sich alle Ärzte in das Handwerk Gottes ein.
Warum?
Ja, weil sie das Leben verlängern oder abkürzen. Aber vor allen Dingen jedenfalls verlängern. Sie verhindern ja den natürlichen Tod.
Durch die Apparatemedizin.
Und das kommt jetzt als neuer Faktor dazu, diese Apparatemedizin. Mhm. Und die habe ich mein Leben lang so richtig schön sich entwickeln sehen. Als sie anfing zu arbeiten, gab es keinen Herzkatheter, gab es keine Dialyse, es gab keine künstlichen Hüften und was es noch alles nicht gab. Mhm. Heute ist das alles Standard, heute ist es Routine und jeder will es haben und ist auch in Ordnung so. Mhm. Aber wir greifen eben in das Handwerk Gottes ein.
Mhm. Das heißt, jemand, der Ihnen vorwirft, dass Sie den Tod herbeiführen, wo der Mensch noch nicht, wo Gott sich das noch nicht überlegt hat, die machen das den ganzen Tag durch ihre Art der medizinischen Behandlung? Und da muss man natürlich auch dazu sagen, dieser Eid, weil er so alt ist, damals wurden die Menschen ja auch noch nicht so alt, jedenfalls nicht im Durchschnitt.
Überhaupt nicht.
Gibt es diesen bösen Spruch, die moderne Medizin ist so weit, man ist sich ja eines natürlichen Todes nicht mehr sicher. Das ist ja auch völlig logisch, wenn man darüber spricht. Ja, klar. Soll man denn das Leben eines Menschen immer, immer, immer weiter verlängern oder gibt es da eine Grenze? Wo ist die? Gibt es da?
Also, selbst bei, wenn man den Menschen sagt, wenn er sich umbringen will, wenn er sein Leben durch eigene Hand oder mit Hilfe eines Fachmanns beenden will, mit dem gleichen Recht, muss man ihm einräumen, dass er sein Leben verlängern will, wenn er das will, wenn es sein Wille und seine Vorstellung ist. Ökonomische Interessen können da nie kommen, dass die Krankenkassen sagen, hier, du bist so alt genug, kannst jetzt mal sterben. Sowas kann vielleicht einer in einem Roman schreiben, aber das sollte nie kommen, wird auch, glaube ich, nicht kommen. Aber der Witz ist eben der dabei, dass die Menschen dann bestimmen, was sie machen wollen, was sie noch haben wollen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht.
Es geht eben um das Selbstbestimmte.
Eben, es geht immer um Selbstbestimmte. Das Selbstbestimmte gilt natürlich genauso für die Therapie einer Krankheit wie am Ende des Lebens. Und das ist uns auch von unserer Verfassung her garantiert. Sie bestimmen über ihr Leben, was sie haben wollen, was sie nicht haben wollen. Mhm. Und für mich ist es gar kein Bruch oder so etwas, sondern das ist für mich eine gerade Linie. Und Ärzte sind meiner Meinung nach verpflichtet, das zu tun. Es hat sich geändert, die Tätigkeit des Arztes.
Mhm. Dass Ärzten das immer noch schwerfällt, hat auch mit der, wie man sich selbst als in diesem Beruf empfindet, was wir am Anfang angesprochen haben. Es gibt ja auch Umfragen in Ihrem Buch, was Ärzte bereit sind zu tun und was sie nicht bereit sind zu tun. Also ich glaube, über 70% sind nicht bereit, einem Patienten dabei zu helfen, zu sterben, selbst wenn der das fordert. Aber genau 70% sagen, wenn wir finden, dass der Patient sterben müsste, weil es keinen Sinn mehr hat, dann sind wir bereit, die Maschinen auch gegen seinen Willen oder ohne sein Wissen abzuschalten. Was ist denn das für eine Haltung eines Arztes?
Ja, das frage ich mich auch. Also da sind die Ärzte so ein bisschen heuchlerisch. Vor allem, weil wir wissen, dass Ärzte selber in der Regel ihr Lebensende selbst bestimmen. Die wissen, wie man es macht. Und auch Krankenschwestern, die wissen das auch.
Mhm. Und, das heißt, dass Sie als Fleischklumpen irgendwo enden, das ist unwahrscheinlich.
Ich denke mal, es hat damit zu tun, dass wir während unserer Tätigkeit zu meiner Zeit, wie ich schon anfangs sagte, wir darüber gar nicht nachdenken. Wir werden da gar nicht geschult, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen.
Ärzte
auch der
auch
Umgang mit einem Sterbenden. Ja? Mhm. Wie spreche ich denn mit einem, der da liegt und stirbt? Wie rede ich damit? Das lernen sie nicht. Das müssen sie machen ad hoc, so wie sie gebaut sind. Und ich kenne Kollegen, die können keine Leiche sehen. Ich kenne Kollegen, die laufen weg, wenn sie einen Sterbenden im Zimmer haben. Die können da nicht. Die fangen an zu heulen, die fangen an zu zittern. Die können keine Infusion machen. Nichts. Das gibt es auch. Vielleicht, wenn sie Glück haben, verlassen sie den Beruf später oder machen was anderes, wo sie nicht mit schwerkranken Menschen zu tun haben. Also das ist ein sehr schwerer Beruf. Und da muss man sehen, warum. Ich denke, man schottet sich auch ab. Jeder, wenn Sie auf einer Station arbeiten, wo es viele Tote gibt, logischer ist, Sie schalten ab. Mhm. Denken Sie mal an Kinderstationen, deshalb bin ich nicht Kinderarzt geworden. Wenn Kinder im Krankenhaus liegen, sind die immer schwer krank, sonst würden die bei ihren Eltern zu Hause sein. Die können sich viel besser um sie kümmern. Und wenn die dann da sterben, das ist so furchtbar, ich konnte es nicht ertragen und bin deshalb nicht Kinderarzt geworden. Mhm. Obwohl der Kinderarzt draußen in der Praxis, der hat nicht sterbende Kinder. Aber diese Zeit durch die Klinik hätte ich nie durchgehalten.
Mhm. Lassen Sie uns mal genau da ansetzen, warum es so schwierig ist, für Menschen in unserem Sprachraum den Tod als das zu akzeptieren, was er ist. Er gehört ja einfach dazu. Ja. Das ist das, was überhaupt nicht überraschend kommt. Wenn man immer hört, ja, ein 80-Jähriger ist vollkommen überraschend gestorben, dann frage ich mich immer, los, aber ich zum Beispiel fahre Motorrad, ich weiß, dass mich an der nächsten Kurve das erwischen kann. Aber als Fallschirmspringer geht man sowieso mit diesem Tod anders um, weil man sich damit befasst, wenn man in der Maschine steigt. Aber Ich war vor ein paar Monaten auch mal im buddhistischen Sprachraum und Sektor unterwegs, Tibet und so weiter, und habe festgestellt, die Menschen strahlen eine Ruhe aus, sie gehen mit dem Tod ganz anders um. Bei uns kenne ich auch Menschen, die sehr religiös sind, die auch damit umgehen. Sie sind jetzt gar nicht religiös, sie glauben an danach,
ich glaube an gar nichts.
Und sind aber gelassen gegenüber dem Tod.
Völlig gelassen.
Wie geht das?
Naja, was soll ich erklären? Für mich ist der AA ist ja für mich nicht so fürchterlich, wie vielleicht als ich jung war, hatte ich Probleme damit, aber ich habe es dann gelernt, damit umzugehen, habe mich natürlich versucht, auch ein bisschen zu informieren, was gibt es in der Literatur zu dem Thema. Und da gibt es sehr viele schlaue Leute, die viel geschrieben haben darüber. Mhm. Und ich denke, man kann das lernen, man kann lernen, damit umzugehen. Und dann kommt natürlich dieses Argument, ja, ich sterbe ja sowieso irgendwann. Und das Einzige, was mich dann, eigentlich bin ich von der Frage, dem Tod, völlig abgekommen, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe schon mit 50 gesagt, jedes Jahr, was ich länger lebe, ist Zugabe. Das war so ein bisschen humoristisch gemeint, aber ich finde, das ist ein ganz konkrete Einstellung. Viele Leute sterben an Herzinfarkt in dieser Zeit mit 54, mit 55, mit 60, also viel zu früh. Mhm. Und natürlich auch an anderen Krankheiten. Mhm. Aber was mich eigentlich nur umtreibt, ist, ich möchte nicht leiden. Mhm. Und das hat ganz was anderes zu tun als mit dem Sterben. Vom Sterben habe ich keine Angst und ich brauche auch nichts Buddhistisches. Mhm. Ich brauche auch keine Kerzen und kein Karma. Das ist für mich alles nichts.
Sie machen auch nicht das Fenster auf, damit die Seele rauskommt.
Na, die sowieso nicht. Die gibt es ja nicht. Aber das habe ich aber erlebt, dass Leute tatsächlich das Fenster aufmachen lassen, die Seele raus. Da muss man das wieder, gibt es auch ein Gegenargument. Die Seele bleibt in der Regel noch einen Tag bei dem Toten im Zimmer. Ja. Also das ist eigentlich auch wieder so ein, na klar, Aberglaube. Aber was ich beim Toten haben würde ganz gern, wäre zum Beispiel Isoldes Abschied aus Tristan und Isolde. Bei dieser Musik würde ich gerne einschlafen. Also das würde ich gut finden. Andere machen eine Kerze oder weiß ich was, oder lassen die Trommeln da klingeln bei den Buddhisten. Ja. Andere hören vielleicht ein Bach-Kantate. Ja.
Aber darum geht es. Jeder soll das selber bestimmen.
Jeder soll das selber bestimmen. Und ja, vor allem, wenn er das bestimmen kann, mhm, dann kann er ja ganz genau sagen, ich möchte das ja gerne mal hören. Ich hatte mal eine Patientin, die hat sich den zweiten Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert vorspielen lassen. Er hat dann Kassetten gehört, den machte sie an und dann ist er eingeschlafen. Und er hatte mich gebeten, wenn ich noch nicht ganz schlafe, dann machen Sie das wieder an. Also ich musste das immer wieder anmachen. Das ist so eine Methode gewesen, die etwas länger dauert. Ich habe das dann 6-mal gehört und dann konnte ich Mozart nicht mehr hören danach, obwohl ich dieses Mozart-Klarinettenkonzert sehr gerne höre. Ja. Aber gerade der zweite Satz ist ein bisschen langweilig. Mhm.
Herr Arnold, wann haben Sie zum letzten Mal jemandem geholfen, zu sterben?
Ja, dazu kann ich Ihnen keine klare Auskunft geben, weil es ja jetzt verboten ist. Also sage ich Ihnen, ich habe noch niemanden, in letzter Zeit niemandem geholfen.
Aber insgesamt, glaube ich, waren es 250.
Ja, es waren mehr.
Mhm. Wie ist das?
Das kann sehr befriedigend sein. Dann nehmen wir mal das Positive. Es ist eigentlich immer befriedigend, wenn man so will, weil die Leute sich bei einem bedanken.
Also Sie sehen sich als jemand, der hilft?
Ja, ja, absolut. Und die Leute bedanken sich bei Ihnen. Manche sagen sogar, geben Sie mir hinterher noch einen Kuss. Gibt's auch.
Also Menschen, die das mit Humor sehen?
Ja, oder die, na nicht, das ist gar nicht mal der Humor, das ist einfach, die finden das schön, also das ist für die ein ernstes Bedürfnis. Wichtig, Sie, weil Sie sagen, Sie mit dem Toten umgehen, ich gehe eben auch damit um, einen Toten kann man auch küssen. Mhm. Das ist alles völliger Schwachsinn, dass da jemand, der tot ist, nur plötzlich irgendwie was Ekliges ist. Er ist nicht eklig, mhm, ja. Und das tun ja auch Angehörige danach.
Aber die Menschen, die da wissen, dass sie sie in dem Tod begleitet haben, mhm, sind die gelassen?
Die sind sehr gelassen, immer sehr gelassen. Die überzeugen.
Was ist das für eine Gelassenheit?
Ja, das ist merkwürdig. Oft bin ich fast erschüttert, wie gelassen die damit umgehen. Ich frage die immer, wollen sie das wirklich machen und so weiter? Und
das müssen sie ja auch. Sie müssen ja sehen, dass die Leute bei klarem Verstand sind, ne?
Ja, das sowieso. Ja, ja. Aber ich habe ja auch Menschen über 10 Jahre begleitet, freundschaftlich, ärztlich, und die sind dann erst gestorben. Ja, und dann sagt man sich auch, Mensch, was, warum denn jetzt und so weiter. Man sieht aber, die haben das immer wieder vorhergeschoben, weil sie wussten, da ist ja was, da kann ich ja jemanden holen, der mir hilft.
Mhm. Ich, das heißt, ja, das Leben bis zu dieser Grenze war für sie auch erträglicher, weil also sie wussten, sie werden nie Opfer der Apparatemedizin.
Nein, überhaupt nicht. Die Sterbehilfe ist die beste Lebensgarantie. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, die aber auch die anderen Sterbehilfeorganisationen machen. Wenn die das in der Schweiz, das grüne Licht haben, die haben darüber wissenschaftlich auch gearbeitet, wenn ich das grüne Licht habe, nehme ich es eventuell gar nicht in Anspruch. Und 70% kommen nicht in die Schweiz, die lassen das so auslaufen. Mhm. Und das gleiche ist in Oregon.
Kommen wir noch drauf, Sie arbeiten für Dignitas, können Sie erklären,
was das ist? Habe ich mal gearbeitet.
Ja, was ist das?
Dignitas ist ein Sterbeverein in der Schweiz, wo Sie das Medikament erhalten können. Das wird geprüft vorher ärztlich und auch von der Urteilsfähigkeit her. Das müssen urteilsfähig sein.
Also das Mittel, mit dem Sie sterben?
Das kriegen Sie dann verschrieben von diesem Arzt, der Sie gesehen hat. Der, mhm, also Ihre der ihre Rationalität prüft und sagt, okay, das ist in Ordnung. Und seit neuestem auch bei Bilanzsuiziden, wo die Leute noch gar nicht sterbenskrank sind, sondern einfach sagen, ich möchte jetzt gehen. Das ist jetzt nach einem neuesten Urteil, ist das möglich im Kanton Basel. Aber primär sind die Leute ja alle schwer krank, die da hinkommen. Und das ist ja auch das Doofe, dass die nun schwer krank da in die Schweiz fahren müssen und nicht hier in Deutschland sterben können. Mhm. Und zwar so, wie ich das mache, also durch ärztlichen Suizid und nicht etwa auf der Palliativstation. Mhm. Und dann gehen die dahin, das wird alles überprüft. Und dann können die kommen und dann bekommen sie dieses Medikament. Und die haben eine Niederlassung in Hannover gegründet, 2003, glaube ich. Und die haben mich gefragt, ob ich dort den Vorsitz übernehme, zweiten Vorsitz übernehme. Und das habe ich 5 Jahre gemacht, Vize. Habe ich 5 Jahre gemacht, war eine hochinteressante Zeit. Und dann habe ich es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gemacht, aber natürlich weitergemacht. Also weiter begleitet Menschen, die mich bei mir angerufen haben. Oder habe denen geholfen. Wir können hier, haben ja eine Patientin, die kann nicht mehr in die Schweiz gehen, können Sie helfen. Mhm. Und es war ja damals auch legal. Mhm. Das war ja möglich. Es war zwar eine Grauzone und war nicht erwünscht, aber es war legal.
Mhm. Sterbehilfe, wenn Sie sagen, ist ja verboten. War es denn jemals erlaubt?
Also Sterbehilfe war nie verboten. Es hat keiner darüber gesprochen. Man muss die Geschichte kennen von Friedrich dem Großen, als der anfing, eine Rechtsreform in Deutschland einzuführen, also Gesetze einzuführen, hat er nicht nur die Schulpflicht eingeführt, sondern er hat sich um die Sterbehilfe nicht gekümmert. Ganz einfach. Das hat er nicht gemacht. Das wollte er nicht. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und das hat bis heute gegolten. Bis vor 2 Jahren galt das so. Das hat sich auch keiner gehört, außer Hitler. Bei Hitler war es verboten. Na klar. Da wollte jeden erhalten für die Volksfutter, um die zu benutzen als Kanonenfutter.
Mhm. Aber weil Sie von Hitler sprechen, und das ist genau natürlich der Punkt, womit auch argumentiert wird, Hitler hat ja dann auch gesagt, ich entscheide, was wertes Leben ist und unwertes Leben. Dann gab es diesen Begriff Euthanasie, den gab es ja schon vorher, also sanfter Tod. In den Benelux-Staaten ist ja das Sterbehilfe auch legal, heißt sogar Euthanasiegesetz, wird man in Deutschland auf gar keinen Fall so nennen. Jetzt gibt es, wenn Sie sagen, was Sie machen, das knüpft ja da an. Das ist natürlich vollkommen, das ist ja Verleumdung. Was ist der Unterschied zwischen der Euthanasie, die die Nazis betrieben haben, und dem, was Sie machen? Sie bringen ja auch Leute in den Tod.
Ja, also bei mir ist es erstmal so, dass die Leute selber die Medikamente einnehmen und dazu müssen sie auch noch in der Lage sein.
Mhm. Das heißt, jemand, der psychisch krank ist, der ist...
Na, das ist ja nur wieder eine andere Geschichte. Das schmeißen Sie das nicht durcheinander. Wir nehmen jetzt schwer kranke, somatisch, also körperlich schwer kranke Menschen. Die nehmen das Medikament selber ein. Die psychisch Kranken, denen muss man ja die Urteilsfähigkeit absprechen. Also denen würde ich nicht helfen. Es gibt einige wenige psychische Krankheiten, wenn das so sein kann, aber ich würde das nie beurteilen, sondern würde das immer einem Fachmann überlassen. Und es gibt einen Arzt in Deutschland, der das so macht und der Meinung ist, man muss auch psychisch Kranken helfen.
Also wenn jemand 25 Jahre lang in der Psychiatrie
und
immer wieder behandelt wurde, der kann auch sagen, jetzt habe ich die Faxendicke.
Das ist wie wir vorhin schon sagten über die Schmerztherapie, wer kennt sich da drin aus? Ich kenne mich in der Psychiatrie nicht aus und werde deshalb solche Sachen nicht begleiten. Und der Schweizer Arzt verlangt auch ein psychiatrisches Gutachten, wenn ein offensichtlich psychisch überlagerter Kranker kommt, dann der in seinem Arztbrief drin steht Depression, dann muss der Arzt in der Schweiz sich davon überzeugen, dass der eben urteilsfähig war. Denn sonst kommt ihm der Staatsanwalt auf den Hals. Das wird ja alles überprüft. Mhm. Das könnte man in Deutschland genauso machen.
Mhm. Ja? Also Ihre Mutter, die sich mit Tabletten umgebracht hatte, die hatte psychische Probleme, man hätte der helfen können.
Die hätte psychotherapeutisch behandelt werden müssen, ja. Mhm. Und so einer hätte ich auch nie geholfen und die Medikamente beschafft. Zum Beispiel, absurd bei der Mutter. Aber da hat der Hausarzt leichtfertig ihr die Schlaftabletten verschrieben. Aber das war eben so.
Herr Arnold, lassen Sie uns zur Sterbehilfe ganz konkret kommen. Also ich habe mir auch verschiedene Filme angeguckt, Notausgang und so weiter, wo Menschen, die auch nicht unbedingt sehr krank waren, sondern die einfach weit über 90 waren und die schon den 4. Schlaganfall hatten, aber noch sehr gut beieinander gesagt haben, beim 5. bin ich nur noch ein Haufen Fleisch und ich ende dann im Heim gegenüber, wo die anderen rumliegen. Das möchte ich nicht. Ich möchte bis zum Schluss meine Würde bewahren und nicht, dass andere über mich verhandeln. Ich war immer ein selbstständiger Mensch, da sind auch Banker dabei, die sich dann ins Hotel legen und sich dort mit einem Medikament zur Ruhe legen und nicht in den Kopf schießen, weil das auch sehr unschön aussieht. Ja. Ja, ich möchte eben in Würde sterben. Das ist das, ich verliere sonst alles, was mich eben ausmacht. Wie läuft sowas ab, wenn jemand sagt, okay, ich möchte gerne, dass mir jemand beim Sterben hilft. Ich möchte mir nicht in den Kopf schießen, ich möchte mich auch nicht vor einen Zug werfen. Ich glaube, jedes Jahr 13.000 Menschen in Deutschland machen Selbstmord, viele Vorzüge.
Ja, Vorzüge, 5 am Tag sind sie.
5 am Tag, das ist
jetzt, also eine beachtliche neueste Zahl. Zahlen, ja.
Also 13.000 Selbstmorde ist das Dreifache, was im Straßenverkehr passiert. Und wo man auch sagt, ja, diese Menschen wollen sterben und das ist ja auch ihr gutes Recht. Sie haben ja auch, man sagt ihnen ja auch immer, Eigenverantwortung beim Leben. Aber bei der Eigenverantwortung sterben hört, dann mischt sich dann der Staat plötzlich ein und will den Menschen reinreden. Aber jemand, möchte ich über das alles hinwegsetzen. Wie läuft das konkret ab?
Also bei mir läuft es so ab, dass die Menschen mich ansprechen, wir lernen uns kennen und im Allgemeinen vergeht einige Zeit. So auf die Schnelle geht gar nichts. Das sollte ja auch ein wirklich überzeugter Vorgang sein. Die Leute sollen ja wirklich ihre Absicht mehrfach bekunden. Das müssen sie auch in Oregon, da geht es aber nur um wenige Wochen. Mhm. Ich habe Leute, die seit 20 Jahren sozusagen von mir die Zusage haben, ich helfe ihnen. Und dann gibt es welche, die geht das nach einem Monat. Aber man sieht sich öfter, man spricht sich.
Sind das auch Leute, die gar nicht krank sind?
Nein, die gar nicht krank gibt's gar nicht. Also es gibt niemanden, der gar nicht krank
ist. Also schlecht untersucht.
Ja, oder eben nicht geeignet. Mhm. Im Extremfall war eine 17-jähriges Mädchen, was aus Frankfurt zu Dignitas nach Hannover fuhr und sich da hinstellte und sagte so, ich möchte jetzt mal sterben. Da ist unsere Aufgabe, dieses Mädchen an die Eltern zurückzuschicken und zu sagen, hört mal zu, Leute, also jetzt macht mal was. Ja. Und ja. Dann kam raus, dass sie hat schon öfter sowas gemacht. Also das ist dann irgend sowas, irgendwie eine Mode oder was. Oder
aber gibt es Menschen, die sagen, ich bin 60, 65, ich habe mich mit diesem Thema immer befasst, mir fehlt auch nichts, aber falls der Tag mal kommen sollte, möchte ich bis zum Schluss selber bestimmen,
ja,
wie
ja,
ich
das gibt es. Das gibt es. Die machen einen reinen Bilanzsuizid, ohne somatisch, also körperlich schwer krank zu sein. Nur haben die ja immer irgendwas. Also ganz ohne geht der nicht. Die haben ja immer irgendwas. Aber ich denke mal, diese Art, das sollte auch möglich sein, aus meiner Sicht.
Also im Moment ist das in Deutschland nicht
möglich? Gar nicht möglich.
Warum? Seit wann ist das nicht möglich?
Seit Ende 2015.
Und was hat sich da geändert?
Da ist ein Sterbeverbotsgesetz gekommen.
Wie? Sterbeverbotsgesetz?
So würde man Sterbehilfeverbotsgesetz, so heißt das. Ja. Der Paragraph 217, das muss man so bezeichnen, in dem es eben erstmal gesagt wurde, jeder kann sich von jedem helfen lassen, von seinem Vater, von seinem Onkel, von seinem Bruder, das ist alle erlaubt. Einmal darf er das. Also wenn ein Arzt jemanden kennt, der Hausarzt kennt, Patient 20 Jahre, darf er ihm helfen beim Sterben, darf er. Mhm. Muss er alles dokumentieren, dann kann er es machen. Aber bei den nächsten Patienten darf es nicht mehr machen, weil dann ist es nämlich geschäftsmäßig. Und dieses Geschäftsmäßige und Gewerbliche, das ist verboten. Also einmal darfst du, mehrfach darfst du nicht. Mhm. Und damit wollte man die Sterbehilfegesellschaften kaltstellen und natürlich auch so einen Herrn wie Herrn Kusch in Hamburg, oder auch mich natürlich. Mhm.
Kusch ist auch Sterbehelfer.
Kusch ist auch Sterbehelfer, der organisiert das Ganze, schreibt ja auch darüber. Also sie wollten verhindern, dass jemand durchs Land zieht und sagt, hier, ich helfe euch, und das ist nicht mehr.
Zu was führt das?
Das führt dazu, dass erstmal führt zu einer großen Verzweiflung bei den Menschen. Ich kriege ja viele Briefe, mit denen ich frage, jetzt können Sie mir ja nicht mehr helfen? Dann sage ich denen, naja, kann ich auch nicht. Mhm. Dann sehen Sie mal zu, dass Sie sich bemühen. Machen Sie mal wohl politisch was, sprechen Sie Ihren Abgeordneten.
Oder fahren Sie in die Schweiz.
Darf ich nicht sagen. Das ist mir schon verboten.
Gut, aber jemand, der sich schlau
macht, kann sie hinweisen, dass es im Internet was finden, aber ich kann keine Adresse mehr. Das ist auch schon unerlaubte Sterbehilfe, wenn ich denen die Adresse von Dignitas gebe oder von der Schweizer Organisation. Das ist wirklich so, und das ist aber so, die Leute finden das schon, aber nicht alle. Manche wissen gar nicht, was sie machen sollen. Schreiben mich an, und dann habe ich den Salat. Mhm. Da muss ich mich sehr vorsichtig verhalten, dass ich da nicht was Falsches zurückschreibe oder sage.
Lassen Sie uns mal über den Ablauf sprechen. Jemand, der sich entschlossen hat, er möchte sterben, er ist selbstbestimmt, er möchte sterben. Es geht ihm noch gut, aber er ist so alt, den nächsten Schlaganfall, da landet er im Heim und da kann er eben nicht mehr selbstbestimmt agieren, sondern es wird über ihn bestimmt. Das ist ja gerade bei Menschen ein extremes Problem, die immer sehr selbstständig gelebt haben oder wenn sie ihre Kommunikationsfähigkeit verlieren, die dann einfach nur noch eine Sache sind. Die entschließen sich, in die Schweiz zu fahren. Gibt es ja auch Institutionen, die sich darum kümmern. Wie sieht so eine Sterbehilfe aus? Wie läuft das konkret?
In der Schweiz läuft es so, lief hier auch so in Deutschland, weil es ein Medikament gab, was dafür geeignet war, aber nicht das Schweizer Medikament. Das wird geprüft von dem Arzt, das wird intensiv darüber gesprochen, wollen Sie das wirklich? Mhm. Und es wird auch Bedenkzeit gegeben. Und
man besucht die Leute vielleicht zu Hause, guckt
sich an. Ja, hier kann man sie besuchen oder treffen, und in der Schweiz ist es so, dass die können auch mehrfach dahin fahren. Es wird ein intensives Gespräch geführt über diesen Plan, über das, was sie vorhaben, und man überzeugt sich der Arzt, ob das auch so ist.
Ich möchte den Patienten einschätzen.
Ja, das muss man. Muss man, das ist selbstverständlich. Ich muss ja auch einen Patienten einschätzen, der sagt, ich möchte gerne, irgendwo was operiert haben. Ja, was ich was, möchte man meinen Blinddarm rausnehmen lassen. Da wird ein Arzt sagen, wenn der nichts hat, welchen der auch nicht rausnehmen, nur aus dem Spaß. Und hier ist auch so, man schätzt das ein und dann gibt es den Termin, wo man das dann macht. Und dann nehmen die Leute, dann nehmen die Menschen Medikamente ein. Bestimmte Medikamente in einer bestimmten Abfolge. In der Schweiz ist es sehr einfach, weil dieses hochtoxische, hochtödliche Medikament dann eben da steht, und das ist so wie hier mein Glas, so viel ist es, das sieht auch genauso aus, das ist nämlich ganz klar, und das muss man austrinken, ist bitter, und dann sind sie nach 5 Minuten tot.
Wie heißt dieses Medikament?
Natrium Pentobarbital.
Ist das so ein Medikament, womit man auch Tiere
einstellt? Ja, das wird auch bei
den Grunde
für Großtiere.
Für Großtiere.
Ja, ja.
Das heißt, man legt sich auf sein Bett, es wird in einen Topf eingefüllt.
Nein, ich sage nicht, man trinkt.
Oder man trinkt es. Man kann auch intravenös.
Man kann es auch intravenös machen. Das wird immer nur dann intravenös. Also diese Dame, diese Frau Dr. Preisig in der Schweiz, macht es immer intravenös, ja, weil sie das als für noch humaner hält, als dieses bittere Zeug zu
trinken. Weil es schneller wirkt.
Und nicht das Schnelle wirkt, sondern es ist einfach humaner. Das ist schon schwierig für die Leute zu trinken. Mhm. Aber sie besteht darauf und filmt das auch, dass die Leute die Infusion selber in Gang setzen, so wie sie es bei mir auch selber essen müssen.
Dass sie das filmt, hat damit zu tun, dass man ihr juristisch nicht beikommen kann?
Das ist in der Schweiz ist das so vorgesehen, da ist das alles geregelt. Okay, das heißt auch so, sie müssen es selber machen, das ist bisher immer so gewesen. Das können sie filmen, Kusch hat es immer gefilmt, aber wo kein Ankläger ist, auch kein Kläger. Also,
okay, ich nenne das mal jetzt den Schirlingsbecher.
Ja,
das
können also, Sie nennen.
Man nimmt den Schirlingsbecher, man trinkt.
Auch so.
Ja, was passiert dann mit einem? Wie lang geht das?
Bei dem deutschen Medikament schläft man nach einer gewissen Zeit ein, 10 bis 15 Minuten wirkt das starke Schlafmittel. Also bei mir ist es so, dass Sie drei Portionen einnehmen. Sie nehmen ein Medikament gegen Übelkeit, dann nehmen Sie das Mittel, was den Herzstillstand macht, den müssen Sie als Brei zu sich nehmen, Apfelbrei oder irgend so etwas. Mhm. Das ist eine ganz bekannte Methode, steht auch im Internet überall drin, das machen viele Leute, aber die machen es dann alleine und die machen es oft falsch. Und kommen auch nicht an die Medikamente ran. Dann essen Sie diesen Brei, der macht irgendwie nach einer 2 Stunden, 1,5 Stunden macht der einen Herzstillstand. Und danach trinken Sie einen Cocktail oder eine gewisse Menge Valium. Mhm. Valium kennt ja jeder. Ja. Das Valium macht eben müde und die Leute schlafen ein. Und eben wenn sie dann tief schlafen, wirkt das andere Medikament am Herzen, sodass sie diesen Herzstillstand nicht merken. Das ist die Methode, die man hier macht. In der Schweiz geben die nur ein Mittel gegen Erbrechen und dann anschließend gleich dieses sehr wirksame Natriumpentobarbital.
Das ist viel einfacher. Nicht legal.
Was hier nicht legal ist und was sie hier nicht kriegen.
Betäubungsmittelgesetz.
Ist gar nicht zugelassen in Deutschland.
Das heißt, die holen sich das über China.
Die können sich das über China holen. Das machen auch viele Menschen, höre ich immer wieder, fragen mich dann, ist das dann alles in Ordnung? Ich sage, ich darf Ihnen gar keine Auskunft geben. Früher konnte man Auskunft geben. Da habe ich dann den Leuten gesagt, okay, ihr könnt das ja da hinschicken in ein Labor und lasst es mal testen. Also das war mir mal erlaubt. Heute ist es auch nicht mehr.
In einer guten halben Stunde legt man sich dahin. Ich habe es auch in einem Film gesehen, mit ein altes Ehepaar, fast 60 Jahre verheiratet, 59 Jahre, schläft sanft ein und geben sie in die Hand, küssen sich noch, legen sich hin und entschlafen friedlich. Und das fand ich auch sehr zärtlich, wie die Ärztin das begleitet hat. Also ja. Die Würde war da gewahrt. Wo ist denn eigentlich das Problem, wenn das jemand möchte?
Ja, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist. Also ich denke mal, ich halte es für schlicht mal für Menschenquälerei und auch sadistisch, wenn man von den Leuten verlangt, bis zum letzten Punkt zu leben. Und wenn Leute aus reinen Bilanzgründen, und das muss man verstehen, es ist natürlich ein Ehepaar, was 40 Jahre alt ist und jetzt sagt, wir wollen gemeinsam sterben, dann haben die ein Liebesproblem vielleicht und dann müssen sie es halt alleine machen. Also müssen sie in den See gehen oder irgendwas. Das hat es ja immer gegeben, sowas. Mhm. Aber wenn man jetzt die offizielle Sterbehilfe nehmen würde, dann muss man schon sich das genau angucken, was sind das für Menschen. Und natürlich ist das hohe Alter ein Argument. Und auch wenn die Gegner sagen, dann würden alle Alten sich unter Druck gesetzt fühlen, sie müssten sich mal entsorgen lassen von einem Arzt, das ist völliger Unfug. Mhm. Völliger Unfug. Mhm. Es ist immer die Entscheidung der Person. Und die Gegner der Sterbehilfe, weil sie es noch nie erlebt haben, ist immer die alte Geschichte, weil sie keine Ahnung haben, muss man ihnen klar sagen, wir glauben gar nicht, wie schön Ehepaarbegleitungen sind, weil man muss es doch mal verstehen, wenn jemand 60, 69 Jahre verheiratet ist, dann gehen die, das ist für dich wunderschön. Jeder Verliebte freut sich, wenn er mit seiner Geliebten eines Tages mal zusammensterben.
Es wäre eine größere Angst, wenn einer plötzlich wegstirbt und das erlebt man ja oft, dass die anderen noch ein halbes Jahr, aber dann noch schlimmer vegetieren und sind so oft zum Teil auch multimorbide. Das heißt, das ist ein Entschluss, warum sagt der Staat und die Kirchen, spricht den Menschen die Mündigkeit in der schwersten oder in der letzten Stunde ab. Es muss ja gar nicht die schwerste sein. Was geht da vor? Was ist das für ein Menschenbild?
Also das Menschenbild hier bei uns ist sehr stark christlich geprägt und damit auch fremdbestimmt. Das ist immer so gewesen. Und da kommen wir nicht weg. Aus dieser Geschichte kommen wir nicht weg.
Das heißt, Sie können...
Kirchen haben mir das sagen. Die Mitgliederzahlen schrumpfen.
Die Institutionen bestimmen, wenn sie dort sind.
Die Politiker. Die Politiker sind mehrheitlich christlich organisiert. Mhm. Die sind in irgendwelchen christlichen Einrichtungen drin. Auch so auch bei der SPD und so weiter. Anders wäre dieses Gesetz ja gar nicht zu verstehen, wie das zustande kam. Wenn Sie schauen, wer da wo drin ist, in welchen christlichen Organisationen, ob er da im Vorstand von Caritas sitzt, wie Herr Gröhe oder sonst was. Die sind alle irgendwo in irgendwelchen kirchlichen Gremien oder in Hospizen drin. Irgendwo, also haben also Ehrenamtfunktionen. Die haben einen starken christlichen Hintergrund. Und wenn Sie selber vielleicht darüber denken, man könnte es auch anders machen, dann wären Sie schon von denen getriezt, sowas nicht zu machen. Und wenn Sie wissen, wie es im Bundestag bei uns läuft, das wissen auch nicht viele Leute, wenn unsere Hörer hier, unsere Zuschauer auch interessieren, Im Bundestag läuten um 8 Uhr morgens die Glocken. Das ist der Kölner Dom. Der läutet um 8 Uhr. Das war im Fernsehen, aber keiner weiß es. Und ich war eingeladen zum Kaffee und da wurde morgens um 8 Uhr wurden die Glocken geläutet. So. Wir sind doch eine Christen, wir haben eine christliche Verfassung, wurde mir von katholischen Abgeordneten gesagt. Und außerdem haben beide Großkirchen Büros im Bundestag, wo dann die Abgeordneten, die vielleicht kein Zuhause haben, das ist jetzt übertrieben, die aber da übernachten nur in Berlin und dann kein Frühstück sich machen wollen, die gehen dann in den Bundestag, gehen dann zu den evangelischen und zu den katholischen, werden dort abgefüttert und sie werden natürlich auch beeinflusst. Heute wird doch über das Gesetz abgestimmt, die Kirche würde sich freuen, wenn sie so und so abstimmen. Mhm. Da können sie aber Gift drauf nehmen, dass es so läuft.
Ja. Ja. Die Kirche hat natürlich eine gewisse Macht und sie ist meiner Meinung nach eine unheilige Allianz eingegangen zwischen diesen, also Diakonie und Caritas sind zwei Organisationen, die beschäftigen jeweils mehr Mitarbeiter als die deutsche Automobilindustrie.
Ja, ja.
Das muss man sich vorstellen. Also es ist eine Riesenmacht. Ich weiß nicht, wie gut sie ihre Mitarbeiter bezahlen, aber
schlecht.
Gleichzeitig ist eben so, dass sie in diesen ganzen Palliativbereichen, Pflegebereichen, natürlich auch die Pharmaindustrie versucht, mit ihren Produkten zu helfen. Diese Produkte haben allerdings Mondpreise, weil die werden ja von der Pharmaindustrie selber festgelegt. Wir kommen noch aufs Geld. Aber ich möchte nochmal auf diesen Sprachwirrwarr kommen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Also Sterbehilfe, da gibt es Paragraph 216, das wäre quasi Töten auf Verlangen verboten. Jetzt 217, ein Arzt darf einmal helfen, dann darf er nicht mehr helfen.
Ja, oder eine Person darf einmal helfen, ja.
Erklären Sie uns mal, was ist denn eigentlich eine aktive oder passive Sterbehilfe? Was ist unterlassene Hilfeleistung und Behandlungsabbruch, der zum Tode führt? Das ist erlaubt. Wie muss ich das vorstellen?
Ja, da haben Sie ja ganz viele Themen auf einmal. Also erstmal aktiv, passiv ist, wenn der Patient es selber einnimmt und er urteilsfähig ist und so weiter, das hatten wir schon angeschnitten. Also er macht es selber. Passive Sterbehilfe ist eigentlich vor den Zug gehen, ist das auch passive Sterbehilfe? Ja, wohl. Klar. Mhm. Da hat er kein Medikament, sondern hat den Zug. Er kriegt keine fremde Hilfe. Und der aktive Sterbehilfe ist, wenn Sie jemanden zu Tode spritzen, sozusagen, um es jetzt kurz zu machen, Sie setzen eine Spritze, die tödlich ist. Verboten. Sie setzen die.
Ja.
Die ist verboten, weil der Patient es ja nicht selber macht. Mhm. Sie können ihm eine Infusion legen und dann macht er es selber auf. Das ist wieder dann passiv. Aber sehr kritisch und das wird in der Schweiz ist das erlaubt. Mhm. Das war aktiv-passiv. Und dann haben Sie da Therapieabbruch. Therapieabbruch ist in Deutschland erlaubt. Sie müssen als Arzt nur, also erstmal einen normalen Therapieabbruch, da brauchen Sie gar nichts machen, dann stirbt der vielleicht allein oder sowas. Aber jetzt kommt ja noch Therapieabbruch. Wenn jemand eine Therapie hat und sagt, ich möchte nicht mehr beatmet werden, ich möchte nicht mehr an Schläuchen hängen, bitte schaltet das ab. Wenn er urteilsfähig ist, müssen die das machen. Hat in der Patientenverfügung, wenn er ist nicht urteilsfähig.
Sind Sie als Arzt dran?
Dann sind Sie als Arzt dran, da werden Sie verklagt, das ist in Berlin hier passiert. Eine Frau hatte einen Mann, der hatte Nierenversagen und war im Krankenhaus, das kam ganz schnell. Hat gesagt, wir müssen ihn dialysieren, wir müssen also an die künstliche Niere anschließen. Da hat sie gesagt, nein, da hat er verboten in der Patientenverfügung. Die haben es doch gemacht, er ist nach 3 Wochen gestorben, die Frau hat geklagt und die Ärzte sind verurteilt worden. Weil sie den Willen des Patienten nicht beachtet haben. So weit sind wir schon in Deutschland. Und jetzt sagten Sie ja noch die unterlassene Hilfeleistung. Das nämlich geht genau ineinander über, die unterlassene Hilfeleistung. Es hat Fälle gegeben, in denen ein Arzt dazugekommen ist, wo Menschen Medikamente eingenommen hatten und es war ganz klar mit Abschiedsbrief, sie wollten ihr Leben beenden. Und er hat nicht interveniert, er hat sie nicht ins Krankenhaus gebracht, er hat sie nicht in den Magen ausgepumpt, er hat sie sterben lassen.
Er hat ihrem letzten Willen Folge geleistet.
Eine war sogar ein Rettungssanitäter, also ein Rettungsarzt, der kam mit dem Rettungswagen und da stand ein Zettel, das und das und das, nicht reanimieren, ich möchte sterben. Und er hat nichts gemacht, ist von einem anderen Sanitäter verklagt worden, wegen unterlassener Hilfeleistung und ist freigesprochen worden, weil er den Willen des Patienten beachtete. Soweit sind wir zum Glück in diesem Deutschland.
Aber
wir haben immer noch ein Juristentum, wir haben immer noch eine Rechtsprechung, die sich etwas mehr um die Menschen kümmert. Der Bundestag tut es nicht und die Ärzteschaft auch nicht.
Herr Arnold, weil Sie von Juristen sprechen, wie viel Ahnung hat ein durchschnittlicher Arzt von Jura?
Gar keine.
Bitte?
Keine.
Also das muss er doch wissen. Was erlaubt und was nicht erlaubt ist.
Ja, das lernt er dann schon. Aber der bringt auch alles durcheinander. Können Sie sicher sein. Mhm. Übrigens, Juristen machen 2 Semester Medizin.
Ich möchte mal auf Behandlungsabbruch kommen. Also ja. Behandlungsabbruch bedeutet, wenn ein Patient sagt, ich möchte, dass diese Maschine abgestellt wird und jeder weiß dann auch sofort, der stirbt dann in den nächsten Stunden. Das ist erlaubt, das muss der Arzt machen. Obwohl es zum Tode führt. Wenn er aber ein Medikament nehmen möchte, statt der Maschine, wieso nicht?
Nein, das ist ja aktive Hilfe. Nein, er muss aber, wenn er die
Maschine. Aber ist das nicht auch aktive Hilfe, auf den Knopf zu drücken?
Auszuschalten.
Ja,
ist auch darüber streiten sich viele. Das ist aktiv. Natürlich ist es aktiv. Das ist ja nur eine Wortklauberei. Selbstverständlich ist es aktiv. Ja? Aber der Patient bestimmt es immer noch. Nicht der Arzt wird nicht bei einem Koma-Patienten, den er nicht fragen kann, den Knopf ausschalten. Das machen die nicht. Die Frage ist, sollen sie bei solchen Patienten überhaupt Therapien beginnen? Das ist wieder das nächste Thema. Aber wenn Sie sagen, wenn Sie einen beatmeten Patienten haben, und ich habe ja solche Menschen begleitet, das ist völlig legal. Das können Sie natürlich gerne sich mit einem Richter vorher absichern, dass Ihnen nichts passiert. Aber die Therapie abzubrechen ist legal. Sie müssen nur eins tun als Arzt. Wenn es ihm schlecht geht dadurch, müssen Sie die Symptome lindern. Das heißt zum Beispiel, Sie müssen ihm vielleicht Beruhigungsmittel geben, weil er sonst erstickt. Das kann auch sein. Mhm. Ja, oder er hat eben andere, die müssen die Schmerzen trotzdem weiter behandeln.
Ja.
Das ist nicht so, wenn Sie die Schläuche abschalten, dass der dann gleich mal stirbt. Mhm. So ist das nicht immer. Das kommt immer auf den Fall ab. Mhm. Aber das dürfen Sie tun. Mhm. Vor allen Dingen, wenn der Wille des Patienten bekannt ist oder wenn der Wille da ist, weil er selber sagen kann, ich will das nicht.
Mhm. Herr Arnold, eine Frage, die Ihnen vielleicht noch nie jemand gestellt hat, aber Sterbehilfe, also Sterbehelfer, macht das Spaß?
Na, Spaß. Also wenn man Arzt ist, dann muss einem der Beruf Spaß machen. Wenn ich Opernmusiker bin, Philharmoniker bin, muss mir der Beruf Spaß machen. Wenn er mir keinen Spaß macht und ich finde das langweilig, da rumzufiedeln oder immer wieder dieselben Arien zu singen oder als Arzt immer das Gleiche zu machen, Spritzen zu geben und weiter. Also der Beruf muss auch Spaß machen. Man muss nicht unbedingt ein Helfersyndrom haben, man muss sich also das so hochstilisieren, hoch zu idealisieren. Ich sehe den Arztberuf als einen einfachen Beruf am Menschen. Es gibt ja noch andere Berufe am Menschen. Und die müssen einfach gemacht werden. Und die müssen vernünftig ausgeführt werden.
Jetzt wirft man Ihnen vor, dass Sie ein Geschäft mit dem Tod machen. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich weiß nicht, ob Sie das als Geschäft bezeichnen, aber diejenigen, die Ihnen das vorwerfen, die arbeiten in der, die bauen Särge, die arbeiten in dieser ganzen Industrie, die arbeiten in der Industrie, die Apparatemedizin produziert, die arbeiten, wo Magensonden produziert werden, Lebensmittel,
Windeln,
so etwas. Das ist ein Milliardenmarkt. Da geht es um unfassbar viel Geld. Pharmaindustrie ist da angedockt. Wie gehen Sie damit um, dass diejenigen, die sich dumm und dämlich verdienen, eine goldene Nase verdienen, an leidenden Menschen, indem sie das Leid nicht rauszögern, sondern dafür sorgen, dass es einfach, dass sie leben, nenne ich es jetzt mal ganz neutral, dass die ihnen vorwerfen, dass sie nur am Geld interessiert seien?
Na, nur erstmal bin ich nicht am Geld interessiert, aber ich finde es einfach unmenschlich, was da gemacht wird. Es ist in höchstem Maße inhuman.
Ist das ein Vorwurf?
Ja, den höre ich immer, aber der lässt mich kalt, denn meine Patienten sagen mir was anderes.
Aber werfen Sie das den anderen Ärzten vor, dass was Sie machen, das ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung, dass das Menschen quälen?
Sage ich denen schon manchmal, ja. Also ich komme, aber ich werde selten von Ärzten angegriffen. Ich bin ein, zwei Mal, hat mal eine Mail bekommen oder einen Brief von einem Arzt, der das, was ich tue, verurteilt hat. Und wenn ich mit Kollegen zusammen, es ist ja auch so, wenn ich mit Kollegen darüber spreche, ganz egal, wo und wie, auf dem Golfplatz oder im Konzert, die sagen alle, ja, wir finden das ja gut, was du machst, aber wir können da nicht, also ich kann das nicht so. Ja.
Also man kann das nicht offen sagen.
Nein, die 70%, von den 70% sind es noch eine große Zahl, die nur nicht zugibt, dass sie das also eigentlich ganz gut finden.
Hat das mit der Macht der Ärztekammer zu tun?
Die Ärztekammer spielt hier eine große Rolle, offensichtlich. Für mich waren die immer ein Club von Komikern oder zumindest jemand, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Wenn Sie Ärzte fragen, sagen die Ihnen alles Gleiche. Die Ärztekammer ist wie so eine Pestbeule, die brauchen wir gar nicht. Mhm. Die sind im Verwaltungsbereich, haben gar nichts zu sagen und die haben auch nichts zu sagen.
Die formulieren ja Dinge, die aber gar nicht bindend sind.
Naja, das ist es ja. Und die Ärzte glauben aber, die Ärzte verstehen auch nicht den Unterschied über das, was die Landesärztekammern sind und was die Bundesärztekammern sind.
Erklären Sie uns das.
Die Bundesärztekammer ist ein Privatclub. Die können, das ist ein Privatverein. Mhm. Die können erzählen, was sie wollen. Himmel ist Jahrmarkt, das ist immer noch so. Wenn Herr Montgomery das sagt, dann ist das eben so. Aber der kann erzählen, das ist der Präsident, der kann erzählen, was er will. Das hat keine Aussagekraft. Das ist nur ein Stimmungsbild oder eine Meinungsbildung. Aber die beeinflussen die Landesärztekammer. Die sind aber autark. Wir haben ja in Deutschland dieses föderative System.
Ja.
Und damit sind die Landesärztekammern autark.
Das heißt, natürlich, die Landesärztekammer gibt eine Empfehlung aus.
Also eine Landesärztekammer könnte sagen, ja, in unserem Land ist es erlaubt, dass ein Arzt assistiert. Und die anderen können sagen, in Nordrhein-Westfalen, Bayern,
machen wir nicht.
Aber die Bayern machen. Mhm. Also es hat ja dann diese Empfehlung von der Bundesärztekammer gegeben, dass es auch von den Kammern aus als unethisch verboten werden soll. Und dann haben sie eine ganz raffinierte Formulierung gefunden, die nun wieder kein Mensch versteht und die Ärzte schon gar nicht.
Was ist das für eine Formulierung?
Ja, die haben gesagt, Ärzte dürfen Assistenz beim Sterben leisten oder sollen nicht leisten.
Sie dürfen, aber sie
dürfen
sollen
nicht. Nicht, aber sie sollen nicht. Aber die eine Ärztekammer hat gesagt, sie dürfen nicht und die andere haben gesagt, sie sollen nicht. Dürfen heißt verboten.
Ja.
Sollen heißt, naja, sie können aber.
Ja.
Und das ist aber 10 Ärztekammer, 17 von 17 Ärzten haben 10 anders entschieden. Man muss sich fragen, was ist denn da passiert? Haben die sich abgesprochen oder was? In Berlin ist es auch so. In Berlin durfte man. War zwar nicht gewünscht, aber man durfte. Es gab ja auch in Berlin ein entscheidendes Urteil zu dem Thema, was ich erreicht hatte. Und dadurch ist es ganz schwierig. Denn es sind immer juristische Fragen. Was heißt denn dürfen und sollen? Entscheidet das die Ärztekammer? Nein, die können es gar nicht entscheiden. Mhm. Aber sie sind öffentlich, ihnen ist das delegiert worden, sie sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Ja, wenn ihre Zuschauer jetzt wieder sagen, oh Gott, was ist denn das noch wieder? Ja, man muss sich leider mit solchen Dingen beschäftigen. Und es wäre gut, wenn Ärzte sich mal mit mal beschäftigen. Also der Arzt ist ein sehr autarker Beruf, der sich eigentlich machen kann, was er will, solange er sich an bestimmte Gesetze hält. Also er kann nicht jemanden umbringen einfach, das kann er nicht. Will er ja auch gar nicht. Der Arzt wird immer helfen.
Kommen wir mal auf den zu sprechen, um den es ja geht, weil den höre ich relativ selten, nämlich der Patient. Ja. Es gibt ja auch Umfragen dazu, wie das denn die Patienten sehen. Es gibt auch Umfragen unter Katholiken, wie die das sehen. Wie steht denn der Durchschnittsdeutsche, wie steht er denn eigentlich zur Sterbehilfe?
Die Mehrheit der Bevölkerung hat sich in zig Umfragen in einer Zahl um die 80%, 75-80% und teilweise höher, das kommt immer auf die Umfragen an, dafür ausgesprochen, dass Ärzte beim Sterben helfen sollen, dürfen.
Wenn jemand unheilbar krank ist, sagt sogar der überzeugte Katholik heute, dann soll das möglich sein.
Ja, das ist sicherlich, das ist ja immer an Bedingungen. Wenn 80% das befürworten, heißt das nicht, dass 80% sich irgendwann mal ihr Leben nehmen werden. Um Gottes Willen, stellen Sie sich das mal vor.
Ja, also ja. Sie glauben nicht, dass das ein Trend wird.
Nein, das ist kein Trend, das ist nur dadurch, dass man darüber diskutiert hat, haben die Leute nachgedacht und haben gesagt, nee, also das will ich eigentlich auch nicht. Und heute haben immer mehr Leute Zugang zu diesen Dingen, die am Ende des Lebens passieren. Wie die Oma am Leben erhalten wird, was auf den Intensivstationen passiert, das gab es ja früher nicht. Wie die Leute an den Schläuchen hängen, das ist ja auch gut so. Aber für den Nicht-Fachmann ist es alles schrecklich. Diese Sachen sind ja gut, sonst würden manche Leute nach der Herzoperation nicht wieder rumspringen. Ja?
Auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sehen diesen Rollstuhl als Möglichkeit, um flexibel zu sein.
Unter Umständen
zum Beispiel,
auf jeden Fall.
Die nur durch den Rollstuhl überhaupt mobil sind.
Ja. Ich habe einen Menschen gehabt, die hatten Querschnittslähmung durch einen Unfall, Sport und junge Leute beim Fahrradfahren, wie gesagt, Motorradfahren, also so eine Sache, sitzen da im Rollstuhl, rufen mich an und sagen so, ich will sterben. Da muss ich als erfahrener Arzt sagen, es gibt eine posttraumatische Störung, nämlich die, dass der sich ja erstmal an diesen Zustand gewöhnen muss. Da muss ich ihm sagen, als Nicht-Querschnittsgelähmter, hör mal zu, du kannst mit dieser Behinderung noch ganz gut leben. Ich kann dir Beispiele zeigen, da hat einer damit gelebt, der Extreme ist dieser Hawkins, dieser, heißt ja Hawkins, ne?
Ja, Sportler.
Der Philosoph.
Ach so, der Hegel. Philosoph, okay. Da,
ja, das ist natürlich ein Extremfall, also so möchte ich ihn nur nicht leben. Ja. Aber er hat es gemacht.
Ja. Und hat Fantastisches geleistet.
Wunderbar. Und das können Sie auch sagen, ja gut, und die müssen ja Leute sagen, du wirst dich daran gewöhnen. Und ich kenne sehr viele Rollstuhlfahrer, die leben mit der Behinderung wunderbar. Mhm. Die haben mich noch nie gefragt, ob ich ihnen was geben soll zum Sterben. Haben sie noch nie mal gefragt? Nein, die leben damit. Das muss man aber als Arzt, das ist man ja Arzt, diesen Leuten, die jetzt mit so einem Anliegen an sie herantreten, sagen, mein Lieber, komm, das wollen wir mal jetzt erstmal in den Hintergrund stellen. Wenn es soweit ist, kann ich dir vielleicht helfen, aber du musst erstmal durch diese Phase durch.
Ich möchte trotzdem nochmal auf Sterbehilfe, den Tod bringen, Dr. Tod, diese ganzen Ausdrücke als Geschäftsmodell, darauf möchte ich kommen. Sterbehilfe kostet Geld.
Ja, sollte auch Geld, jede Leistung kostet Geld in unserem Gesellschaft.
Was kostet das?
Gibt es keine Preise. Bei mir gibt es keine Preise. Mhm. In der Schweiz kostet es so an die 10.000 Euro. Wird aber auch gestaffelt nach Möglichkeiten der Patienten oder sogar kostenlos erstattet.
Über Stiftungen, das heißt, jeder zahlt ein bisschen zu viel und dann wird stiftungsmäßig das verwaltet.
Die eine Gesellschaft, Life Circle heißt die, kleine Gruppe, die haben eine Stiftung. Mhm. Und trennen die Sterbehilfegesellschaft von der Stiftung. Das heißt, die Leute zahlen in die Stiftung Geld an und mit diesem Geld wird Leuten geholfen, die eben sich die Sterbehilfe nicht leisten können. Das finde ich ein super Modell.
Also zum Beispiel der Hartz-IV-Empfänger. Aber da möchte ich drauf kommen und sagen, ja, es ist typisch, das kann ja auch Druck bringen an die nur noch so, sich als sozialen Ballast empfinden oder eben noch nicht, dass andere sagen, geh doch sterben, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, gibt doch die Möglichkeit. Im Staat Oregon hat man ja die Sterbehilfe seit vielen Jahren getestet, sage ich mal. Und da gibt es ja auch inzwischen Zahlen, wer denn das eigentlich in Anspruch nimmt. Ist es der Underdog oder wer möchte das?
Es sind merkwürdigerweise immer Menschen, die einen gewissen erhöhten Bildungsstand haben. In Amerika ist es der Hochschulabschluss, College oder Hochschulabschluss, was nicht unseren Universitätsgradierungen entspricht. Aber es sind gebildete Menschen.
Auch gut versichert?
Und die sind auch gut versichert in Amerika, die gut versichert sind. Also die anderen, die schlecht versichert sind in Amerika, aber da war ja zum Glück Obama da, das ist ein bisschen besser geworden, die treten gar nicht an die heran, die kommen gar nicht auf die Idee. Denn die bräuchten es ja am allernötigsten eigentlich.
Also Menschen, die wir auf dem ersten Blick gar nicht auf der Uhr hätten, nämlich denen es gut geht, gut gebildet sind, die sagen, ja, auch zum Schluss möchte ich gerne selbst bestimmen, wann und vor allem wie ich abtrete. Ich möchte das nicht zu einem langen Drama werden lassen.
Ja, ich habe mal eine Zeit lang auch solche Statistiken geführt. Die habe ich auch den entsprechenden Instituten zugeführt, damit sie mal sehen, wie es bei mir aussieht. Auch ich stelle fest, dass die Leute also meistens einen etwas gehobenen Schulbildung haben. Das müssen nicht Universitätsprofessoren sein, das sind so auch die seltensten. Aber es ist schon so, also wie Sie schon sagen, da kommt nicht der einfacher Arbeitersohn oder irgend sowas, das ist so ein Arbeiterkind, das weiß ich nicht, kommt vielleicht auch, aber es sind meistens Leute aus dem mittleren Bildungsstand, Lehrer.
Aber nochmal auf die Summe zu kommen, also zwischen 7 und 10.000 Franken ist das ja in der Schweiz, kostet das eben die Voruntersuchung, die Menschen besuchen, dann fahren die dahin, zum Teil ein Hotel, der sagt, einäschern, all das wird dann eben abgewickelt. Eine normale Beerdigung ist jetzt ein bisschen günstiger, aber kostet ja auch ein paar Tausend, muss man ja auch haben.
Ist aber da drin schon bei
ist,
denen. Ne?
Ist da alles mit drin. Es gibt Menschen, die eben also vorwerfen, dass sie damit Geld verdienen, die aber unglaublich viele Menschen in der Palliativmedizin betreuen über viele, viele Jahre und das kostet ja auch Geld. Also gerade die diakonischen Werke und die Caritas und die Kirchen und die ganzen Häuser, die das machen und die privaten Kliniken in Verbindung mit der Pharmaindustrie, die eben diese ganzen Medikamente da einpflegen, damit die Menschen lange, lange leben. Was kostet das?
Das kostet Milliarden und die können, das ist auch nicht so, sie müssen sich hinstellen und ausrechnen, was kostet das? Was kostet die Sonde? Was kostet das Bett am Tag? Wie lange liegt er? Was kosten die Schwestern die Arbeit? Das können sie ja machen.
In ihrem Buch wird eine Frau K. beschrieben, die seit 5 Jahren an der Sonde hängt. Was kostet das?
Die Sonde, ja, das kostet mehrere tausend Euro im Monat.
Hospizplatz habe ich gelesen, 7.500 Euro.
Ja, aber das kommt drauf an, also wie Sie versichert sind. Und vor allem, Sie müssen im Sterben begriffen sein. Wenn Sie da jahrelang liegen, dann ist das normaler Krankenkassenfall. Mhm. Aber ich will Ihnen nur sagen, zu den Kosten, weil es ist schwierig auseinander zu pflücken, weil da kommen ganz viele Argumente dazu. Aber es gibt einen ganz deutlichen Hinweis zur Zeit hier in Berlin oder bundesweit. Die haben jetzt den Palliativmedizinern einen Honorarvertrag angeboten. Der war höchste Zeit, dass diese Leistungen der Palliativärzte, dass die anständig bezahlt werden. Nämlich die Hausbesuche, und die werden gut bezahlt, relativ gut bezahlt, und aber auch das Verweilen beim Patienten, das ist jetzt angehoben worden. Das sind richtig Zahlen, womit man sagen kann, na ja, jetzt wird es relativ gut honoriert. Ob es genug ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Es wird gemacht. Das zeigt, ja, das kostet was. Sie haben erkannt, die Bundesärztin hat erkannt, die Politiker haben erkannt, das kostet alles was. Also müssen wir auch bezahlen. Warum soll denn dann die Sterbehilfe kostenlos sein?
Ich möchte trotzdem nochmal auf die Menschen kommen, die in so einem Pflegeheim mit einer PEC-Magensonde versorgt werden. Da gibt es ja auch Medikamente, die dafür produziert werden. Ich habe die Zahl von 500 Millionen gelesen. Das ist der Markt. Die PEC-Sonden sind auch nicht um 200.000 Menschen brauchen das. Das ist ja ein Milliardenmarkt.
Mehr, ja.
Wo, egal wer, die Kassen rechnen das ab, aber die Medikamente kommen von der Pharmaindustrie. Das ist hier ein Milliardenmarkt. Und sehen Sie hier nicht eine unheilige Allianz, jedenfalls die sehe ich in Ihrem Buch, eine unheilige Allianz zwischen diesen Pflegeinstituten oder Pflegekonzernen, auch mit kirchlichem Hintergrund, und den Pharmakonzernen, die zusammenarbeiten und die ja auch dann Organisationen gründen, wo es um die Deutsche Patientenverband oder wie das heißt. Sie wissen, was ich meine.
Patientenschutz auf einen Herrn Brüsch, das ist auch
ja, so. Ja, also ein Verein, der sich im Namen Patienten hat, da geht es um die Patienten und die loben auch regelmäßig Preise aus an die Palliativmedizin.
Die Preise werden von den Pharmafirmen finanziert, die daran Geld verdienen.
Im Vorstand sitzen Pharmafirmen, wie zum Beispiel Grünenthal.
Bei Grünenthal, das ist auch so ein Thema, Grünenthal.
Grünenthal kennt der etwas ältere.
Die kennen das, ja.
Ja, kennt er vielleicht wegen Contagan-Affäre.
Ja.
Also nochmal, also ich war auf der Seite dieser Firma und da habe ich gedacht, okay, was machen die denn? Und das Erste, was die auf ihrer Seite schreiben, ist, ihr Ziel ist für 2022 2 Milliarden Umsatz zu machen. Mhm. Also nicht, herzlich willkommen Patienten, wir bieten Ihnen die Möglichkeiten. Ja, hat jetzt das erste Ziel auf der Seite dieser Firma heißt, unser nächstes Ziel ist, diesen Umsatz zu machen. Und die werfen, also diese Industrie wirft Ihnen vor, dass Sie und andere Sterbehelfer sich eine goldene Nase
Sie bringen. Vielleicht nicht direkt, aber über Ihre Leute, die dann damit in die Öffentlichkeit gehen, wie die Bundesärztekammer-Leute und so weiter. Schauen Sie, Sie müssen eins sehen, so eine Firma wie Grünenthal, die haben Sie ja erwähnt, die machen auch Schmerzmittel und die sind sehr schön teuer. Aber sie loben nicht nur Preise aus, sondern sie finanzieren sogenannte Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte. Das weiß die Ärztekammer, hat auch schon was dagegen gesagt, aber sowas kann man einfach verbieten. Man muss es einfach verbieten, dass Pharmaindustrie Ärzteveranstaltungen finanziert. Dann muss das halt die Ärztekammer machen.
Ich möchte mal auf die Homepage kommen, ich kann es zitieren. Also auf der Homepage von Grünenthal, der Grünenthal-Gruppe, ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftsweisender Forschung, das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht und Entzündungserkrankungen spezialisiert hat. Die schreiben also gleich ganz vorne. Es ist unser Anspruch, bis 2022 einen Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Das auf das stößt. Wenigstens nicht um den heißen Brei. Da weiß man. Aber wie können, also diese Pharmaindustrie, die ja Preise einfach diktiert, die bezahlt werden müssen, da gibt es ja keine wirkliche keine Konkurrenz. Wie können die denn denen, die Menschen dabei helfen, die schneller sterben wollen, also nicht lange an diesen Medikamenten hängen wollen, wie können die denen vorwerfen, dass es denen ja wohl ums Geld geht? Hier ist offensichtlich, dass es nur ums Geld geht.
Ja, aber so ist unsere Gesellschaft. Es geht immer nur ums Geld. Mhm. Sie müssen aber denken, diese Firma hat ja vor 40 Jahren, oder wie lange das jetzt her ist, 40, 50 Jahre, hat sie ein Medikament auf den Markt gebracht, was dann schwere Folgen hatte. Das könnten Sie, wenn Sie so wollen, vergleichen mit dem Euthanasie-Vorwurf für die Nazis. Der ja stimmt. Mhm. Hier ist es genauso. Aber was auffällt, ist, wie schnell ist das vergessen worden? Dass es diese Firma war. Diese Firma müsste eigentlich gar nicht mehr existieren.
Sie reden von Contergan.
Von Contergan. Diese Firma müsste eigentlich vom Markt verschwunden
sein. Können Sie erklären, was Contergan damals gemacht hat?
Contergan war ein Schlafmittel. Ein ganz einfaches Schlafmittel. Mhm. Ja, das haben die genommen während der Schwangerschaft. Und dann hat es aber Nebenwirkungen gemacht und heute wird es sogar wieder eingesetzt in der Tumorbehandlung. Mhm. Es hat also wenn die Frauen nicht schwanger sind, kann man das ja einnehmen.
Ja.
Aber die waren eben schwanger und teilweise unbewusst schwanger. Und dann hat es Nebenwirkungen gemacht und dann kamen verstümmelte Babys zur Welt.
Kennt man manchmal noch, sieht man noch Menschen?
Manchmal noch, die sterben jetzt auch immer mehr, das wird auch immer weniger. Aber einen kennen Sie sicherlich alle. Diesen wunderbaren Opernsänger, den Kastorf, der also berühmter Opernsänger geworden ist, eine fantastische Stimme hat und der sich da auch sehr stark für eingesetzt hat. Der ist mit dieser Behinderung ein Weltstar geworden.
Aber der Skandal damals war ja, als Grünthal das mitgeteilt wurde, dass dieses Medikament unter starkem Verdacht war, dass es trotzdem auch so lange wie möglich auf dem Markt geblieben ist, um das Geld zu machen.
Genau.
Das ist der große Skandal.
Und hinterher haben sie noch versucht, das abzumindern, dass es gar nicht so sei und so weiter, bis sie dann nicht mehr konnten und dann haben sie Erstattungen geleistet. Aber das ist ein Skandal erster Klasse. Aber so ist die Pharmaindustrie.
Dass die Pharmaindustrie sehr, sehr mächtig ist, das ist, glaube ich, auch dem letzten Hinterwelt inzwischen bekannt. Dass die Kirchen auch sehr mächtig sind, das ist auch bekannt. Aber dass es hier eben in diesem Pflegeheim, ja, wo ja die Medikamente zur Anwendung kommen, doch eine unheilige Allianz ist, das war mir so nicht klar.
Ja, aber das sollte Ihnen klar sein, denn das ist so. Und also ich kannte schon als junger Mann mit 20 Jahren eine Person, der hatte mehrere Heime in Berlin und der hatte eine Villa auf Mallorca. Das war für mich klar. Pflegeheimbetreiber sind sehr reich. Mhm. Das war ganz klar, wenn die da 2.000, 3.000, 5.000 Euro bezahlen, die müssen sich mal die Bilanzen angucken, zum Beispiel von den großen Stiftungen, die es da gibt. Ja, ich will keine Namen sagen, aber jeder kennt vielleicht solche, die arbeiten auch nicht für umsonst. Mhm. Die machen Gewinne, die machen Profite und das Schlimme ist, sie sind oft kirchenabhängig. Mhm. Da steckt die Kirche dahinter. Diese Patientenschutzorganisation, da steckt ja der Malteser-Orden dahinter, hinter diesem Herrn Brüsch und Konsorten. Da sind die Malteser hinter. Das heißt, sie sind kirchengesteuert.
Mhm. Werden die Pfleger in diesen Institutionen wenigstens gut bezahlt?
Ach, das ist lächerlich, wie die bezahlt werden. Das war immer schon schlimm früher und ist heute noch schlimmer. Ich bin da ganz radikal, ich sage Ihnen ganz deutlich, das ist ein hochqualifizierter Beruf, der, selbst wenn Sie die Ausbildung haben von 3 Jahren, was ja gar nicht notwendig ist, Sie können auch Pflegehelfer sein, können Sie gute Arbeit leisten, aber die Bezahlung sollte in der Größenordnung einer Chefarztsekretärin liegen oder einer Industriesekretärin, also 5.000 Euro aufwärts. Mhm. Darunter würde ich gar nicht erst anfangen. Da muss richtig Geld reingepumpt werden. Mhm. Nicht die Chefarztverträge müssen erhöht werden, die verdienen schon relativ gut Geld. Würde ich nicht jetzt, also Neid, ich habe keinen Neid, aber die sind relativ gut bezahlt. Aber die da draußen die Arbeit machen und die Pfleger machen die Arbeit. Der Arzt geht durch bei der Visite, guckt auf die Kurve, sagt 3 Worte zu den Patienten und das war's dann. Mhm. Und in den chirurgischen Fällen werden sie noch operiert. Ansonsten machen die gar nicht viel. Aber die Pflegekräfte sind immer dran am Patienten, Tag und Nacht, und müssen sich mit dem beschäftigen. Und die werden ganz schlecht bezahlt.
Hier an diesem Tisch sprechen wir oft mit Menschen über den militärisch-industriellen Medienkomplex. In Ihrem Buch habe ich einen Komplex gefunden, der sich mit der Pharmaindustrie beschäftigt, der ihn benennt. Gibt es nicht auch einen christlichen Komplex, also einen Komplex zwischen Kirchen und Pharmaindustrie, einen christlich-pharma-Komplex, nenne ich den mal. Gibt es das auch?
Wird es schon geben, denke ich mal. Aber ich weiß es nicht so ganz genau. Da müsste man gucken, wer sitzt da in den Aufsichtsräten. Aber da sie ja überall sitzen, bei den Rundfunkräten überall die Kirchen drin sitzen, müssen wir davon ausgehen, dass da auch solche drin sind. Ob das nun ob die nun direkt auf die Sterbeproblematik eingehen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da geht es hauptsächlich um Profit und umsonst geht es gar nichts.
Lassen Sie uns mal auf die Menschen kommen, die sagen, es geht mir nicht um Profit, sondern aus Glaubensgründen mischen Sie sich in das Handwerk Gottes ein. Da geht es ja auch um Denkschulen. Da gibt es auf der einen Seite den Epikur, alter Grieche, schon tot. Der hat zu diesem Freitod ein eigenes Verhältnis gehabt, ein ganz eigenes. Und das ist nicht so richtig kompatibel mit dem Christentum gewesen. Und da gibt es eben das Christliche selbstverständlich, was der Tod ist. Katholische Kirche ist ganz stark. Der Papst hat sich dazu auch ja geäußert. Können Sie mal Epikur erklären? Wie sah Epikur das und vor allem wann?
Naja, Epikur war schon einer der ersten Humanisten, wenn man so will. Ja, der hat eben gesagt, mein Leben gehört mir. Ja, und ich will Spaß haben im Leben.
Das war knapp 300 Jahre vor Christi.
Ja, es war noch davor und er hat einfach damals schon ein modernes Leben geführt. Und das haben noch andere auch getan. Ja? Aber ich muss immer wieder sagen, wenn Christen das anders sehen, aus ihrer Religion heraus, dann bitteschön, dann sollen sie das tun. Aber sie sollen Herrn Epikur nicht vorschreiben, wie er zu leben und zu sterben hat. Mhm. Oder mir.
Epikur ist ja gestorben.
Ja, natürlich.
Wie hat er das gemacht?
Ich weiß gar nicht, der ist so gestorben.
Nein, der hat sich in die Wanne gelegt und die Pulsabnahme.
Ach, der war das mit der Wanne. Ich weiß aber nicht, welcher. Ja, ich kenne da, es gibt ja so viele, da kommt man ja langsam durcheinander, ja. Mhm. Mit der Wanne, das geht übrigens gar nicht. Aber das ist Schmankerl am Rand, ja.
Gut, aber er hat sich selbst getötet.
Ja, Wanne geht wohl und, ja gut, da muss er lange genug da einweichen, dann geht das vielleicht. Also, weil die Arterien gehen wieder zu nach einer Weile. Das muss man einfach wissen. Mhm. Das sind eben auch alles Geschichten, von denen ja keiner weiß, ob es wirklich so war. Mhm. Okay. Wir wissen, dass Sokrates das Gift genommen hat. Das hat bestimmt funktioniert.
Okay, aber nicht freiwillig. Ist gedrängt
worden. Semi-frei. Ja, ist gedrängt worden, wie immer behauptet, sie werden jetzt die Alten gedrängt. Das ist richtig, das ist die Parallele dazu.
Die katholische Kirche sagt, man muss das Leid ertragen. Da gibt es diesen Unterwerfung unter Gott. Und es gibt ein Argument, was mir aufgefallen ist, was ihr ja aus ihrer Sichtweise recht gibt. Gott hat ja Jesus hängen lassen.
Ja, das kann man
so
auch
kann
so
kann man das sagen.
So könnte
hat
man
ja nicht
das sagen.
Jesus nicht dadurch befreit, dass er den Blitz hat einschlagen lassen, genau. Bis es eben vorbei war.
Aber das ist eben ein Teil dieser abenteuerlichen Geschichte und ein Teil dieser abenteuerlichen Geschichten, die in dem Alten Testament sind. Das kann man ja im Grunde nur noch als grausames. Das ist ja noch viel grausamer als russische Märchen oder die Märchen von Grimm. Also das ist nur grausam und für mich ist es völlig absurd. Und deshalb kann ich darüber auch gar nicht diskutieren, weil für mich es lohnt nicht die Zeit. Leider muss man es mal gelesen haben, zumindest teilweise. Aber es lohnt sich nicht, damit zu beschäftigen. Das ist eben alles Abrakadabra in meinen Augen.
Aber auch der Papst Johannes Paul II. Hat sich ja zum Tod und wie man mit dem Tod umzugehen hat geäußert. Und das ist für viele Menschen ja bindend.
Paul II., war das der polnische Papst?
Ja,
der hat ja am Ende lebensverlängernde Maßnahmen abgelehnt. Mhm.
Okay, aber gegenüber anderen hat er, wenn die Mediziner eingreifen und dann würden sie die Menschen um das Erlebnis des Todes bringen.
Ja, fein.
Wie gehen Sie denn mit sowas um?
Naja, das Erlebnis des Todes, das wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Mhm. Ja? Denn der Tod ist immer mit Schmerzen verbunden. Also diesen berühmten Tod, Herztod, im Bett tot, umfallen oder fällt mir ein Stein auf den Kopf. Es gibt ja so spontane Sachen oder von mir aus auch mit dem Motorrad fahren. Sie werden gleich richtig über den Haufen gefahren und sind richtig tot. Das mag ja sein, dann ist das natürlich das Erlebnis des Todes nicht da. Aber normalerweise erlebt man das schon und es gibt niemanden, der so mal einfach so stirbt, sondern die haben alle ein langes Leiden vor sich. Mhm. Immer. Das geht ab 50 los mit weiß ich was, mit schlechter Sehen, mit Augen, mit Herzproblemen und so weiter. Das wird immer mehr. Knochen und so weiter. Ich lebe es ja selber durch jetzt. Ja.
Sie sind auch angeschlagen.
Ich bin sehr angeschlagen, ja. Mhm. Und ich werde mich deshalb auch nicht umbringen. Das Leiden kann man wirklich ertragen, aber nicht im göttlichen Sinn, sondern einfach, das gehört dazu.
Darf ich Sie fragen, was Sie haben?
Ja, Prostatakrebs, im fortgeschrittenen Stadium.
Das heißt, das war's oder wie muss
man? Nein, da gibt's auch gute Therapien, die noch ziehen können und da würde ich noch ein bisschen Zeit haben.
Mhm. Hat das Ihren Blick auf das Restleben, wenn ich das mal böse formuliere, verändert?
Gar nicht verändert, überhaupt nicht. Ich war vorher schon davon überzeugt. Es hat den Vorteil, dass ich mit Menschen spreche, die auch diese Krankheit haben und die an mich herantreten und sagen, hör mal, ich will jetzt mal sterben, ich habe Prostatakrebs. Sag ich zu denen, guck mal mich an. Ich habe ja schon seit 5 Jahren, ich mache das und das und mir geht's ganz gut. Ja, vielleicht sollten Sie sich doch mal, wenn die Ihnen da, ja, Sie müssen keine Angst haben vor der urologischen Klinik, dass Sie Ihnen da die Prostata rausnehmen und die werden inkontinent oder was ich was alles und die Potenz geht weg. Ja, wenn Sie das nicht wollen, dann lassen Sie die Finger davon. Aber ich kann Ihnen nur sagen, man kann damit wunderbar leben. Mhm. Also ich kann praktisch sogar noch stärker argumentieren, weil ich selbst betroffen bin.
Mhm. Wir leben heute in einem Land, in der medizinische Leistung auch angeboten werden, um sie zu verkaufen. Stichwort Herzkatheter. Sie haben eine Zahl genannt, dass in Hamburg die Zahl der Untersuchungen so groß ist wie in Gesamtfrankreich. Ja, das kann ich gar nicht glauben.
Ja, ist aber so. Es werden viele Untersuchungen angeboten, die nicht notwendig sind. Und das gibt es ja auch, da gab es ja auch viel diskutieren. Innerhalb der Ärzteschaft gibt es die sogenannten Igel-Leistungen. da wird viel diskutiert, aber es wird von oben auch wenig gemacht. Es werden Sachen gemacht, die nicht notwendig sind. Die Leute erzählen, ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Ich kenne eine Dame, die ist sehr alt und die wollte sterben. Und hat mich kontaktiert und dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Das Problem war, sie ist Harninkontinent, sie kann den Urin nicht halten. Sie hat eine Operation gehabt mit 90 und ist in die Gebärmutter rausgenommen worden.
Mit 90.
Da habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, mit 90, warum nimmt denn Ihre Ärztin die Gebärmutter raus? Ja, die hat gesagt, es musste passieren. Ich sage, da gibt's ja auch einen Ring. Da kann man eine Kappe rüber machen. Es gibt ganz einfache Methoden, um diese Inkontinenz, wenn sie eine hatten, zu sein. Aber die hatte die erst durch die Operation. Das ist eben das, was sie sagen. Mhm. Die Leute werden mit irgendeinem Blödsinn überhäuft und die glauben das, was die Ärzte ihnen sagen. Das müssen sie operieren lassen, das müssen sie machen lassen. Müssen sie doch gar nicht.
Mhm. Dass Menschen sterben wollen, obwohl jemand von außen sagt, ich verstehe es gar nicht, du bist doch einigermaßen glücklich, also von außen, hat ja auch damit zu tun, dass Menschen, wenn sie keine Aufgabe mehr haben oder für sich keine mehr erkennen, dass sie sich nicht mehr als ein Wesen isoliert sehen wollen. Menschen sind ja soziale Wesen. Warum ist das so schwer zu begreifen, dass gerade sehr engagierte Menschen, wenn sie irgendwann merken, okay, die Kinder sind aus dem Haus, alle sind versorgt, sagen, jetzt möchte ich einfach loslassen, ich habe meinen Job getan. Wo ist das Problem?
Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich kann es nicht sehen. Für mich ist diese Menschen, die das tun, sind eigentlich die wahren Menschen. Weil die ihr Leben wirklich bewusst gelebt haben und dann auch wieder bestimmen. Mhm. Ich habe ja solche Menschen erlebt, die nicht primär krank waren. Sie hatten es vorhin schon erlebt, 2, 3 kleine Schlaganfälle hatten und die Nächsten fürchteten. Und der fesselt sie dann in ein Klinikbett oder ins Heim. Mhm. Und sie können auch viele ihrer Körperfunktionen verlieren, die Sprache oder was Bewusstsein. Die haben gesagt, nein, das will ich nicht. Ich hatte jetzt ein paar Vorzeichen bekommen, ein paar Warnungen. Und jetzt bitteschön, lass mich gehen, hilf mir dabei.
In Ihrem Buch Letzte Hilfe werden sehr viele Fälle sehr detailliert beschrieben, wo auch Menschen sagen, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich selbst die Art, wie ich sterbe, nur darum geht es, die Art, wie ich sterbe, dass ich das selber bestimmen kann, dadurch verliert der Tod oder der Krebs, den ich schon habe, seinen Schrecken, weil ich am Ende die Würde gegenüber der, wenn der Krebs, bisher dachte ich, der Krebs könne mich besiegen und jetzt weiß ich am Schluss, ich springe ihm von der Schippe. Was macht das mit Menschen?
Ja, das meistens erstmal macht das sie froh, wenn man so sagen darf.
Sind sie glücklicher, wenn
sie sind glücklicher und sie sind und dann kommt auch der Effekt, dass die Krankheit unter Umständen verzögert wird in ihrem Verlauf. Da weiß keiner, wie das funktioniert. Der Dr. von Hirschhausen, der hat ja so eine Sendung, wo er das auch immer wieder sagt, durch den Humor der Clown, der da was machen kann, aber auch der Placebo-Effekt. Mhm. Der Arzt ist ja auch ein Placebo-Effekt. Der Arzt selber, nicht etwa Medikamente. Ja. Wenn man mit den Leuten vernünftig spricht und so weiter, kann man also schon erreichen, dass die Krankheit sich aus unerklärlichen Gründen zurückhält. Und sie können sogar erreichen, dass sie verschwindet. Und das weiß kein Mensch, wie das funktioniert.
Also man kann sagen, dadurch, dass man durch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie man stirbt, Waffengleichheit herstellt gegenüber dem Feind, dem Krebs, sage ich mal, zieht sich der Krebs zurück. Es gibt ja auch spontane Selbstheilungen, sind sehr selten, aber das gibt es. Man weiß nicht, wie das wirklich funktioniert.
Man weiß nicht, wie es funktioniert. Aber trotzdem, es geht gar nicht um die Selbstheilung, es geht darum, dass die Menschen dann, nachdem sie dieses Gespräch geführt haben oder das grüne Licht bekommen haben, ich habe ja bei mir ist ja genauso, ich gebe ihnen ja das grüne Licht, er konnte ihnen das geben, dann leben die befreiter, besser und länger.
In dem Buch habe ich einen Spruch gefunden, den ich mir spontan merken konnte. Wenn es einen Stein des Weisen gibt, dann ist es ein Grabstein.
Ja, na gut.
Was wollen Sie denn damit sagen?
Naja, sicher, das ist der einzige Stein, der einem sozusagen sicher ist. Es gibt, habe neulich einen hübschen Witz gelesen, aber auch hier stand jemand an einem Grabstein und da stand drauf so und so, ohne Heim. Also das ist auch so ein Witz. Ja. Er war nicht im Heim, er ist so gestorben. So weit geht das schon, dass die Leute eben Angst vor diesen Heimen haben. Was ist ja auch, wer hat denn Angst vor den Heimen? Ja doch nicht der einfache Mensch, sondern die Menschen, die die Heime sehen und das Elend in den Heimen sehen.
Ich möchte mit Ihnen nochmal auf diese bigotte Haltung gegenüber der Kirchen kommen. Also die Kirchen greifen Sie an und sagen, Sie mischen sich in das Handwerk Gottes ein, indem Sie den Menschen die Möglichkeit geben, zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt zu sterben. Und das sollten Sie lieber Gott überlassen. Was mich so aufgeregt hat, als ich dieses Buch gelesen habe, ist, dieselben Kirchen höre ich nie dazu, wenn Sie irgendwie die NATO-Bombenteppiche mal, das ist ja auch eine sehr aktive Sterbehilfe. Ich höre dort nichts. Auch Frau Käßmann ist auf diesem Gebiet, hat sich noch nicht hervorgetan. Findet sie jetzt nicht so super cool, aber da habe ich auch noch nichts gehört. Bis auf Herrn Drewermann, also ich weiß nicht, wie er zur Sterbehilfe steht, aber der sagt ja was gegen NATO-Kriege. Wie gehen Sie damit um, dass es auch unfassbar bigott ist? Wenn wir irgendwo ausfliegen, da werden Bomben sogar zum Teil noch gesegnet von Militärpfarrern.
Nicht geht, teilweise, ja. Also sie werden immer gesegnet, die Waffen werden gesegnet,
das
solange es Militärseelsorger gibt.
Genau.
Ja, seit hunderten von Jahren.
Ja, aber wenn jemand Sterbehilfe leistet, und das ist ja dann gegenüber dem Bombenteppich, sind das ja wirklich Einzelfälle, regt sich diese ganze Situation auf.
Ja, das kann man nur erklären, eben, wie tief verwurzelt doch dieser Glaube an einen Gott und ein Leben danach bei uns ist und dann natürlich bei der katholischen Kirche auch noch bedroht.
Oder ist es eine Machtfrage? Ist es eine Machtfrage?
Naja, es ist immer eine Machtfrage. Das ist es sowieso. Die Kirche.
Also geht es gar nicht um Gott, sondern geht es darum, dass das Geschäftsmodell bedroht wird?
Nur das Geschäftsmodell der Kirche wird bedroht. Gott, wenn der was, wenn es den gäbe und wenn der was sagen könnte, dann hätte der seinen Blitz gegen einige seiner Vertreter auf Erden schon längst geschleudert.
Was ist für Sie der Tod?
Der Tod ist das normale Ende eines Lebens.
Und was ist Tod?
Tod ist, das, was lebt, wird nicht mehr ernährt, wird nicht mehr versorgt und dann stirbt es also ab. Und dann ist nichts mehr übrig, dann ist Feierabend, obwohl was übrig bleibt. Und das ist eine komplizierte philosophische Erklärung, die ich dann geben müsste.
Und was ist Leben?
Das Leben wird uns gegeben, nicht durch Gott, sondern durch eine vergnügte Stunde unserer Eltern. Und das Leben kann sehr schön sein und wir sollten alles tun, um das auch so schön zu machen. So werden wir ja auch erzogen, dass wir das Angenehme im Leben haben und wir müssen auch was tun dafür.
Sie sehen, ich möchte mich jetzt Ihnen auf der philosophischen Ebene unterhalten. Wenn Sie jetzt nicht an die üblichen Götter glauben, an irgendwas glauben Sie ja vielleicht trotzdem.
Ich glaube nur an die Evolution, an den evolutionären Biologie. Also das ist dann die Frage, wo kommen wir her, wie sind wir entstanden, wann ist Homo sapiens sapiens? Also diese ganzen Geschichten, das ist ja die Frage, die mich auch bewegt, die ich sehr interessant finde. Wann hat der erste Mensch angefangen nachzudenken? Denn Tiere denken ja nicht nach, so wie wir Menschen denken. Wo ist da der, da fehlt das Missing Link. Und in letzter Zeit wird ja sagenhaft viel entdeckt, vor allen Dingen über die Genetik. Und das ist hochinteressant. Und wenn wir zum Beispiel diesen ganzen Quatsch mit den Rassen und so weiter hören, wir wissen heute, dass es gibt keine Rassen. Es gibt nur Menschen, die aus Afrika mal irgendwann sich auf die Wanderschaft gemacht haben, vor Millionen von Jahren. Und es gibt auch keine schlechten Menschen und es gibt nicht das und es gibt auch keine jüdische Rasse. Das ist auch so ein Blödsinn. Ja. Den kann man gar nicht laut genug rausschreien. Dieser absolute Blödsinn. Ja. Es gibt nur Menschen und das sind nun meistens Eurasier, aber es soll auch Schwarze Juden geben. Also wie geht das denn? Ja? Als Quatsch. Das sind Menschen, die einem Glauben angehören und weiter nichts. Und wir kennen die Entwicklungsgeschichte des Menschen, wir kennen die Genetik und da findet man viel drin. Also wir wissen heute zum Beispiel als Beispiel, dass wir etwa 3% der Gene der Neandertaler in uns drin haben. Die Neandertaler sind ausgestorben. Wir haben aber immer noch die Gene in uns drin. Also die Frage ist, was läuft da eigentlich? Das ist auch bei der Krebsgeschichte
sehr... Schöne Formulierung, was läuft da eigentlich?
Ja, was läuft da eigentlich? Was läuft da eigentlich? Ja. Und da zu finden, das ist das Einzige, was mich interessiert, aber es ist einfach da. Es ist so, wie es ist da. Und es vermehrt sich. Und das kann ich nicht, würde ich als Philosoph, also diese Untergangsphilosophien, so nach dem Motto, der Mensch gehört eigentlich nie auf die Erde, das kann man ja denken privat, kann auch die Konsequenzen daraus ergreifen, nämlich sich erschießen, oder das Leben nehmen. Aber primär sind wir dazu da, um das Leben zu leben. Wir können die Frage nicht beantworten. Warum ist das so? Wir wissen nur, wie es entstanden ist.
Können Sie mir sagen, wie aus totem Leben entstehen kann? Irgendwann mal
jemand. Also erstmal gibt es die Erinnerung, das ist das eine, das bleibt übrig, was jemand hinterlässt, aber ich habe meine eigene Theorie, wie aus totem Leben entstehen kann. Wenn wir verschwinden nicht, es gibt das zweite Wärmegesetz, da müssen Sie sich mit der Physik beschäftigen. Energie geht nicht verloren. Wenn Sie also Braunkohlebriketts aus dem Bergwerk holen, wird es verwirrt, aber es bleibt was übrig. Das wird wieder kommt wieder zurück in den Kreislauf. Es kann nicht die Erde verlassen. Und genauso ist es auch bei Menschen. Der Körper, ob sie den nun verbrennen oder einbuddeln lassen, und der wird am besten natürlich dieses begraben, dann liegt er da unten und dann kommen die Würmer und dann kommen die Tiere im Wald.
Geht sehr schnell.
Geht relativ schnell. Aber was passiert mit den Würmern? Die fressen die Spatzen oder die wachsen ein in die Bäume und irgendwo sind die Moleküle. Also ganz krass zu sagen, sie können sicher sein. Es gibt darüber auch genetische Beispiele. Ich mache diese zwei Dinge noch ganz schnell. Sie können sicher sein, dass im Raum Österreich und Bayern einige Menschen sind, die haben Kohlenstoffatomen von Beethoven oder von Mozart in ihrem Knochengerüst drin stecken. Ja. Vielleicht auch mehrere. Ja. Und es gibt einen Beweis, dass von Chinggis Khan, von diesem Fürsten da aus Mittelasien, als der über Europa herfiel, dass ungefähr 50.000 bis 60.000 Nachkommen seine Gene tragen. So viele, der hat nicht so viele Kinder gezeugt, der hat viele Kinder gezeugt. Ja. Aber er hat überall was hinterlassen und das kann man heute nachweisen. An den Nachfahren von dem kann man sehen, ich gucke mal da in Thüringen und in Sachsen, da sind Leute mit schwarzen Haaren und die tragen die Gene von dem. Das ist doch phänomenal, das ist doch die Antwort auf Leben.
Herr Arnold, wenn Kirchenvertreter Ihnen sagen, Sie haben keinen Respekt vor dem Leben, vor was haben Sie denn Respekt?
Na, also vom Leben habe ich schon Respekt. Respekt habe ich vor allen Dingen vor jedes Leben ist einmalig, jedes Leben ist einzigartig. Und wenn
also der Tod ist jetzt nicht Ihr Fetisch?
Nein, überhaupt nicht. Nein, Tod ist was ganz Normales. Der kommt halt, kann sich ändern. Wäre schön, wenn wir nicht sterben, fände ich wunderbar. Ja. ab 70 oder ab 100 gehen wir auf die Wolke und da ist ja mehr Platz als auf der Erde und gucken uns das ganze Geschehen von oben an. Das wird doch eine feine Ausstellung.
Ich habe keine Ahnung.
Wie naja, das ist ja in der Religion drin. Nicht? Das ist ja, das gibt so Weiterleben. Also, dass man dann später als Wurm oder als Hund auf die Welt kommt, weil man sich da so entsprechend verhalten kann, das ist nicht unbedingt so mein Thema. Aber die Vorstellung, dass das da irgendwo alt ist, wäre ganz nett. Nur auch der Himmel ist dann vielleicht mal irgendwann überbevölkert.
Angenommen, wir alle haben in unserem Umfeld Menschen, die sehr alt sind und wo wir, wenn wir sie sehr mögen, mit ihnen Kontakt haben, merken, okay, die kommen jetzt in einen Bereich, wo sie langsam anfangen, wo es schon Phasen gibt, wo sie nicht mehr zurechnungsfähig sind. Die sollten sich, weil sie immer auch vielleicht sehr selbstständig waren, vielleicht mit dem Tod beschäftigen, vielleicht auch mit diesem Thema beschäftigen, wie man selbstbestimmt sterben kann. Wie trägt man das an seine Verwandten heran?
Ich würde es nie herantragen. Sie müssen die kommen schon von alleine. Mhm.
Also ja. Davon raten Sie ab, wenn jemand sagt, mein Großvater ist ganz angeschlagen. Ach,
mein Vater, der hat das Thema nie berührt. Wie komme ich dazu? Aber Sie hatten am Anfang was gesagt. Wenn Sie in diese Situation kommen, dann müssen Sie alles, das ganze Programm sich überlegen. Und das ist erstmal vernünftige Betreuung zu Hause, notfalls im Heim. Also alles für die Leute herbeiholen, was die jetzt benötigen, was sie vorher nicht benötigt haben. Und da kommt der Treppenlifter dazu und vieles, vieles andere. Wenn man Auto fahren kann, kann man auch da was einbauen, dass man mit einer Hand oder mit einem Fuß Auto fährt. Also es gibt viele Dinge, das muss man machen. Aber jemand zu sagen, so sag mal, hör mal, du, ich bin Sterbehelfer, ich kann dir helfen, na, so weit kommt's noch. Mhm. Das wäre ganz fatal, macht auch niemand.
Nee, aber dass Sie als, sag ich mal, als Enkel zu Ihrem Großvater sagen, übrigens, soll man das tun? Hast du schon von dieser Methode gehört?
Würde ich nicht machen, es sei denn, dass er mich anspricht. Derjenige und sagt, es gibt ja so...
Also es wird sonst immer missverstanden. Willst du mich loswerden oder...
Nee, man kann ja sagen, als alter Mensch, ich will sterben, ich will nicht mehr. Und wenn der das sagt, schauen Sie, wenn Sie in ein Altersheim gehen und da sitzt eine Dame, die also zerebral geschädigt ist, und die sitzt da beim Stuhl, die haben dann noch so einen Bügel hier drüber und sagen mal zu mir, ach komm, hör mal, ich will sterben. Wollen Sie dir helfen? Nee, die ist ja nicht urteilsfähig. Das ist tragisch, aber wir können es nicht ändern. Das ist nun mal so bei uns. Diese moderne Gesellschaft, die eben auch ein langes Leben ermöglicht, mit der müssen wir leben, mit all ihren Nachteilen. Und deshalb müssen wir in diese Phase auch viel Geld reingeben. Und das wird nicht getan. Da haben Sie das gesagt, die Waffen, die geben Milliarden für Waffen aus, kümmern sich aber nicht um die alten Leute. Wenn Sie dann junge Leute hören, die da sich ein bisschen auskennen, die sagen, diese Generation hat Deutschland aufgebaut, die lasst ihr jetzt hängen. Mhm. Das habe ich neulich gehört in einer Talkshow. Richtiges Argument. Die haben nämlich früher was getan, damit wir so leben, wie wir heute leben. Mhm. Und die werden schlecht behandelt, da gibt es gar keinen Zweifel. Das ist eine einzige Katastrophe. Nur jemanden anzusprechen und zu sagen, du, wenn mal, du bist ja alt genug, willst du nicht mal sterben, das halte ich völlig falsch. Das kann nicht sein. Macht auch keiner. Mhm. Wenn das einer macht, ein Angehöriger, weil er, machen ja viele. Ich könnte Ihnen den ganzen Abend Geschichten erzählen.
Wo Sterbehilfe Erbehilfe ist.
Erbehilfe war, aber nur nicht mit dem Arzt, sondern die haben das anders gemacht, mit anderen Tricks. Mhm.
Aber Herr Dr. Arnold, sehen Sie die Gefahr, dass Menschen sagen, oh, wenn das jetzt langsam legal wird, also es wird ja im Moment nicht illegal, da kann ich dann nochmal, Opa nervt eh, da kann ich den dringend, ey Opa, du kostest ganz schön Geld, wir haben und die Belastung dem spüren lassen. Glauben Sie, dass es da auch einen Trend geben
wird? Nein, wird es nicht geben, haben wir ja in den Ländern, wo es die Sterbehilfe so gibt, organisiert, haben wir diesen Trend nicht, vor allen Dingen in Oregon nicht, also ein kleines Land. Aber auch in den großen Ländern, nehmen wir mal die Schweiz, ist gut, die Zahlen steigen an, das ist klar, aber es steigen ja auch die Zahl der Schwerkranken und Multimorbiden an und der Älterwerdenden. Also wenn man sagt, in Holland wird es immer mehr, es wird schon eine Volksbewegung, völliger Quatsch. Auch dort ist die moderne Medizin am Wirken und die Menschen werden immer älter. Mhm. Dann müssen auch die Zahlen ansteigen. Aber in der Schweiz steigen die Zahlen nicht an. Wissen Sie, was ansteigt in der Schweiz? Die Mitgliedschaften bei den Vereinen, die steigen an. Also das Interesse dafür, aber nicht die absoluten Zahlen.
Mhm. Hat das die Möglichkeit, Sterbehilfe zu bekommen, irgendeinen Impact auf die Palliativmedizin und deren Qualität?
Naja, das schließt sich ja aus. Also die Palliativmedizin liegt ja diese Sterbehilfe so in der Form, wie ich es betreibe oder was ich favorisieren würde, das lehnen die ja völlig ab. Ja?
Weil sie ihnen Patienten glauben?
Ja, so ungefähr. Also das, was nicht der Fall ist, weil ich schon einige Leute in die Palliativmedizin geschickt habe und ihnen nicht geholfen habe beim Sterben, das kriegen die aber nicht mit. Umgekehrt ist es ganz interessant, dass die Leute mit mir sprechen über dieses Thema, ja, das sagte ich jetzt eben schon indirekt, die sprechen mit mir und ich mache sie erstmal bekannt mit der Palliativmedizin und mit dem SAPV, spezielle palliative Versorgung, ambulant, also SAPV. Das heißt, ich sage den Leuten, wenn ihr da Probleme habt, da gibt's gute
Methoden.
Wie ihr,
dann habt ihr auch wieder Lust zu leben, dann, wenn es
genau
nicht Staub oder Schmerzen leidet.
So. Ja. Und ich kriege manchmal Anrufe von Leuten, die mir sagen, oder dann richtet mir eine Ärztin von der Palliativstation aus und sagt, hören Sie mal, die Frau so und so, die haben Sie doch vor 2 Jahren mal, mit der haben Sie mal telefoniert, die haben Sie doch besucht und da haben Sie hier keine Sterbehilfe geleistet, haben gesagt, Sie soll mal da hingehen zur Palliativ. Ruft die mich an und sagt, vor ihrem Tod hat sie mir gestanden, sie hat das der Ärztin gestanden, dass sie mit mir Kontakt hatte. Na hallo, warum musste die denn das gestehen? Warum konnte sie das nicht mit offenem Visier sagen? Aber sie hat es gesagt und die Ärztin war so fair und so nett, mich anzurufen und sagen, die ist jetzt hier bei uns gestorben und die ist deshalb bei uns gestorben, weil sie gesagt haben, gehen Sie mal dahin. Mhm. Die also, hatte noch ein gutes Leben.
Also der Vorwurf, dass man sich bei ihnen nur melden muss und sie bringen dann jemand quasi über den Jordan, vollkommener Quatsch.
Völliger Unfug. Und diese Feindschaft, die von der anderen Seite, auch von der medizinischen Seite aufgebaut wird, die ist völlig falsch. Die wissen gar nicht, was ich mache und akzeptieren also ihrerseits nicht, dass die Palliativmedizin nicht alles abdecken kann. Mhm. Es gibt führende Palliativmediziner, die das sagen, wir können nicht alles. Und dann muss eben Sterbehilfe ran, wenn das gewünscht wird. Das heißt ja nicht automatisch, dass sie Sterbehilfe machen. Kann ja sein, man lässt sie einfach liegen und leiden. Ja? Und dann gibt es halt auch diese palliative Sedierung, auch noch als Zwischenlösung. Die ist ja auch sehr gut, aber da kann man lange drüber diskutieren. Aber primär ist es so, dass die sagen, wir können nicht alles. Und das geben aber hier in Deutschland die Palliativmediziner nicht zu. Die sagen, wir kriegen alles in den Griff. Stimmt aber nicht.
Sie sind ja heute ein Arzt im Ruhestand.
Ja.
Sie haben mit der Sterbehilfe angefangen, da waren Sie bereits im
Praxis.
Ruhestand.
Praxis, nein, in der Praxis noch. Mhm.
Aber recht spät.
Ja, die letzten 5 Jahre, ja.
Warum so spät?
Braucht das war ein Zufall. Das war eine gesellschaftliche Entwicklung.
Oder hat das auch mit Ihrer Reife zu tun?
Nein, gar nichts. Das hat damit zu tun, ich habe mich beim Telefonieren verwählt. Zu der damaligen Zeit war in aller Munde Herr Attrott von der Deutschen Gesellschaft für Humane Sterben, der herumzog und Cyankali-Kapseln verkaufte. Gleichzeitig gab es Herrn Professor Hackethal, der auch Bücher schrieb. Das Thema wurde also öffentlich. Es tauchte auf und da habe ich sozusagen ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich habe gesagt, das ist ja interessant. Ja, richtig. Gut. Und habe mich dafür interessiert. Mhm. Und habe gelernt, was geht. Habe dann wichtige Leute getroffen, die mir gesagt haben, warum machen Sie nicht? Ein Bundesrichter hat zu mir gesagt, Herr Arnold, Sie können doch den Leuten helfen. Ist doch alles erlaubt. Gucken Sie mal an. Ist doch nicht verboten. Machen Sie doch.
In Oregon ist es auch nicht verboten. Aber da ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Sterbebegleitung nur durch einen Arzt gewährleistet werden kann. Glauben Sie in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, dass Sterbehelfer ein eigener Beruf sein wird? Würden Sie sich das wünschen?
Ich würde das gut finden, wenn es diese Alternative gibt. Ein Arzt ist immer involviert. Der muss ja das Medikament aufschreiben. Mhm. Das sollte schon in sehr trockenen Tüchern sein. Dass der dann, so wie in der Schweiz ist der Arzt nicht dabei. Mhm. Frau Dr. Preisi ist Ärztin. Aber sonst ist in der Schweiz bei Dingen das kein Arzt dabei. Mhm. Der Arzt spricht mit dem Menschen und der schreibt das Medikament auf und dann ist er raus. Und dort haben sie die professionellen Sterbehelfer, von denen sie sprachen. Mhm. Das ist völlig,
völlig. Aber auch Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind ja nur selten auch ausgebildete Mediziner, sondern spezielle Pfleger. Es könnte ja auch einen Berufszweig geben, Sterbehelfer.
Ja, wenn sie das so einen Beruf haben, dann müssen sie das auch lernen. Klar. Mhm. Aber es geht nie ohne den Arzt. Der kann nicht selbstständig Leuten helfen. Das würde nie gehen. Mhm. Oder sie müssen...
Aber der ist ausführt, meine ich.
Der ist ausführt, ja. Mhm. Da müssen natürlich gewisse Dinge lernen, ist richtig, aber so schwer kann das nicht sein. Das Wesentliche ist, dass man bei den Menschen ist. Die Menschen wollen ja nicht alleine sterben. Das ist ja auch ein ganz starkes Argument. Und die fühlen sich wohl, wenn einer ihnen die Hand hält. Mhm. Das ist ja ein Thema von Frau Kreßmann. Ich war die Hand halten, ich war aber nicht zum Sterben, aber natürlich auch zum Sterben. Mhm. Warum müssen die Leute, haben sie den ganzen Komplex in einem.
Ja.
Warum muss der Herr Herrndorf, also berühmter Schriftsteller, wissen das, Berlin. Hat zu seinem Leben, als er noch lebte, sich sehr stark gemacht für die Sterbehilfe, hat einen Hirntumor und der führte ihn sicher zum Tode. Was hat er gemacht? Er hat sie erschossen in Berlin an einem Gewässer. Warum muss denn sowas sein? Was soll denn das alles?
Das ist unwürdig.
Das ist richtig unwürdig und eklig ist es noch dazu, wenn man den findet. Mhm. Und er hat es allein gemacht. Also was in dem Kopf von diesem Mann vorgegangen ist, aber bitte sehr, der hat einen Hirntumor. Vielleicht hat da nicht mehr alles so richtig funktioniert. Mhm. Manche werden sagen, was der geschrieben hat, war sowieso alles Blödsinn. Das ist aber Unfug.
Mhm. Also
der Mann hat vielleicht nicht mehr so, denn er hätte ja im Grunde genommen nur versuchen müssen, meine Adresse zu bekommen. Mhm. Und dann hätte ich ihm was gesagt, was er machen kann, ohne sich zu erschießen.
Mhm. Herr Dr. Arnold, ich möchte mal zusammenfassen, was Ihre Grundbotschaft ist. Der Tod gehört zum Leben dazu. Die Menschen haben Angst vor dem Sterben, besonders wenn sie multimorbide sind, sehr viele Krankheiten haben. Und sie haben Angst, in die Hände der Maschinenpark Industrie mit Gesundheitsbasis zu landen und da nicht mehr zu bestimmen, sondern Jahre vor sich hin zu vegetieren.
Auch in den Heimen.
Und auch in den Heimen. Und Menschen, die sagen, das möchte ich eben nicht, die sollen das Recht haben, so wie sie über ihr Leben bestimmt haben, wird immer gefordert, eben auch über ihren Tod zu bestimmen. Das Ganze soll kurz und schmerzlos geschehen. Das ist das, was Sie bisher als Leistung angeboten haben, was in Oregon angeboten wird, was in der Schweiz, in Benelux-Ländern angeboten wird. Aber dieses kurz und schmerzlos, da könnte man ja auch sagen, wenn jetzt böse ist, dass Sie ja sowas wie moderner Henker sind.
Naja,
ist ja auch kurz und schmerzlos.
Ja, aber ob es so schön ist, weiß ich nicht so ganz genau. Also ich bin noch nicht gehängt worden. Ich weiß nicht, wie das ist, ob man das merkt.
Oder Kopf ab hier.
Das geht schon, kann nicht so komisch sein. Wenn es mit Erhängen lief und so weiter, dann war es mit Sicherheit nicht komisch, auch nicht, wenn der Nacken bricht. Das kriegen sie schon noch mit. Und also so will ich das nicht. Das ist kurz und schmerzlos, das ist wie alles im Leben. Man kann nicht alles endlos ausdehnen. Mhm. Ein Tennisspiel dauert eine Stunde, anderthalb, ein Golfspiel dauert 5 Stunden, eine Oper dauert 2,5 Stunden, alles ist irgendwann mal Schluss und das will man ja auch machen. Keiner geht in die Oper und hört sich 20 Stunden eine Oper an oder ein Konzert. Mhm. Und beim Sterben muss das eben auch schnell gehen.
Mhm. Gibt es Kulturen, die mit Sterbehilfe anders umgehen als wir?
Na, es gibt ja, man hört immer wieder die Eskimos, die dann ihre alten Herrschaften auf eine Eisscholle setzen oder ein Kanu und die dann ins Meer schicken. Weiß ich nicht. Erfrieren ist natürlich angenehm, das ist schon, da merkt man nicht so viel. Das geht ganz gut. So eine Art Palliativmedizin ist das ein bisschen.
Das hält so einen Tiefschlaf.
Man kommt in den Tiefschlaf, die schlafen ja sowieso irgendwann, vielleicht kippen sie aus dem Kanu und dann erfrieren sie sowieso in dem Wasser und danach kommen die Haifische. Das ist sicherlich eine ganz vernünftige Methode. Dann gibt es die anderen in den Anden, wo die alten Herrschaften da hochtragen in die Berge, in die dünne Luft da oben in 4000 Meter Höhe. Da wird es denen auch nicht gut gehen und da wird ihnen genauso, die werden irgendwann einschlafen und werden sterben. Ob das wirklich so schön ist, weiß ich nicht. Und wenn sie natürlich immer die geeigneten Leute nehmen, man hört, dass manche Alte gesagt haben, ich will da nicht hin, aber das ist immer Hörensagen. Also es gibt andere Kulturen, die da anders umgehen.
Mhm. Sicherlich. Können Sie mir erklären, warum in den Vereinigten Staaten wir es auf der einen Seite mit einer enormen großen Gruppe von Menschen auf dieser Bible Belt, die sehr gläubig sind und parallel dazu gibt es die Todesstrafe. Können Sie mir das erklären?
Achso, Sie meinen die Todesstrafe? Ja, Sie meinen ja die Sterbe. Es gibt die Todesstrafe und die Sterbehilfe.
Ja, aber es gibt eben die Todesstrafe, wo der Mensch das tut und es gibt eben diese sehr religiösen Menschen.
Das ist ein spezielles amerikanisches Thema. Für mich sind die Amerikaner Unmenschen, in jeder Beziehung Unmenschen. Denn dieser Widerspruch, kann niemand auflösen. Also, wenn die ein Bibelbild haben, wenn die an Gott glauben, dann dürfen sie keine Hand an andere legen. Tut mir leid, dürfen sie nicht. Und wenn Menschen das tun vorher als Verbrecher, dann die haben ja keine Schuld. Wir müssen ja von diesem Schuldbegriff wegkommen. Mhm. Hier, Ferdinand von Schirach hat darüber ein schönes Buch geschrieben. Ja. Schuld, was ist Schuld? Und auch diese Leute, die da irgendwie Massaker machen, die haben zwar was Furchtbares gemacht, aber haben sie Schuld? Und dürfen wir sie hängen? Dürfen wir sie vergasen oder elektrisch?
Todesspritze.
Wir dürfen es eigentlich nicht. Aber wir dürfen es. Wissen Sie, wann wir es dürfen? Wenn so ein Mensch sagt, ich möchte gerne die Giftspritze haben, dann sollte man ihm helfen. Und weil Sie sagen, die Giftspritze in Amerika, die Ärzte, die dort die Giftspritze setzen, verstoßen gegen den Eid. Das ist nämlich interessant. Die verstoßen gegen den Eid. Deshalb finden die auch keine Ärzte mehr, die das machen. Die haben ein Riesenproblem.
Herr Arnold, ich danke Ihnen sehr für Ihr Kommen. Letzte Hilfe, ein Buch, was ich empfehlen kann, ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben. Ihre Forderung ist ganz klar, Sie sagen, es sollte Sterbehilfe geben. Im Moment ist es in Deutschland verboten. Wer trotzdem sagt, ich möchte selbstbestimmen, muss ins Ausland reisen, Benelux, Oregon oder die Schweiz. Das Ganze ist mit
Kosten... Halt. Sie können nur in die Schweiz reisen.
In die Schweiz?
Nach Holland können Sie nicht, Belgien, geht nicht.
War das mal erlaubt?
Noch nie erlaubt, das ist nur für Bürger. Mhm. Wenn ein Holländer in Berlin lebt, hat hier einen Wohnsitz und will jetzt sterben, kann er nicht nach Holland gehen. Geht nicht, helfen Sie ihm nicht. Mhm.
Gut, also er muss in die Schweiz als Deutscher dann.
Oder als Holländer. Oder als Engländer.
Und da bin ich gespannt, ob sich da vielleicht ein Bewusstseinswandel abzeichnet, zumal ja die Menschen auch immer älter werden. Und wenn man ein solches Heim besucht hat oder auch ein solches Klinikum besucht hat, stellt fest, vielleicht ist es gut gemeint. Man möchte das ja gar nicht unterstellen. Aber oft ist eben gut gemeint das Gegenteil von gut, sondern besonders schlecht. Ich möchte mit einem Spruch enden, den ich in Ihrem Buch gefunden habe auf den letzten Seiten, und zwar von Woody Allen. Da habe ich herzlich gelacht. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Herr Arnold, vielen Dank fürs Kommen.
Danke Ihnen.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das gesundheitlich so stabil bleibt. Ja, Sie nehmen es ja mit Humor. Und wo und wie enden Sie?
Ja, muss ich das jetzt so sagen, deutlich? Aber ja. Sie können sich vorstellen, ich habe Vorsorge getroffen. Mhm. Und das wird ganz schnell gehen. Mhm.
Das heißt, man wird Sie auch dann nicht belangen können, weil Sie sind ja dann weg.
Ich bin dann weg und das Problem ist, das richtig zu organisieren, weil die Angehörigen unter Umständen ärgern. Denn die wissen das ja. Und die Frage ist, was wird der Staatsanwalt sagen? Sie wissen, dass Ihr Mann das hatte. Mhm. Warum haben Sie da, sind Sie da nicht eingeschritten? Das hat es aber noch nie einen Prozess gegeben. Es hat ja noch keinen Prozess nach dem 217 gegeben. Wir versuchen ja, ich hatte ja gebeten, dass mich einer verklagt nach dem letzten Film. Mhm. Aber dieser Palliativminister sagt, ich werde Sie nie verklagen, hat er gesagt. Schade. Mhm. Ich hätte gerne mal wegen Mittäterschaft, das wäre Mittäterschaft gewesen bei diesem Film, wo ich geholfen habe. Ich habe ja nicht geholfen, ich konnte ja nicht mehr helfen, das musste ja der Sohn machen.
Können Sie zum Film kurz was sagen, der lief?
Der lief jetzt vor einer Woche zu dem Thema. Vorher lief ein Film mit der Hörbiger über einen Weg in die Schweiz, einen Gang in die Schweiz, eine sehr schöne Geschichte mit guten Schauspielern, Borsodi und so weiter. Und danach kam eben dieser Film, das Sterben der Frau S. Und die habe ich 12 Jahre betreut, begleitet, immer wieder. Und dann wollte sie endlich sterben, oder sie fand den Zeitpunkt jetzt gekommen und da konnte ich ja nicht mehr helfen, weil das Gesetz galt. Mhm. Aber ich konnte, der Sohn war natürlich lange, wir hatten lange darüber gesprochen, der war in der Lage, das zu machen. Mhm. Aber letztendlich bin ich Mittäter. Eigentlich ist das eine Mittäterschaft, wenn man so will. Mhm. Kümmel hätte man das so auslegen können, dann hätte ich endlich mal eine Ermittlung gehabt. Schade, der Palliativmediziner hat mich nicht angezeigt.
Mhm. Sind Sie nicht auch ganz gern ein Provokateur?
Ja, das wird man nachher. Ich war eigentlich in meinem Leben lang immer ein kleiner Stänker. Mhm. Habe ich immer gerne mal meine Meinung gesagt.
Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich möchte das Buch empfehlen. Uwe Christian Arnold, Letzte Hilfe, ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben. Darum geht es. Es geht einfach darum, wenn man ein mündiges Leben geführt hat, wenn man sich als mündiger Mensch empfindet, dass man eben nicht der Industrie überlässt, wie und vor allem über welche Distanz und wo man zu sterben hat, sondern das kann man sich ja selber aussuchen. Und das sollte man vielleicht sogar auch. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.